Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Also, hallihallo, herzlich willkommen zum Binärgewitter Talk Ausgabe 199. Heute mit Felix.
Hallo.
Felix.
Twitter.
Markus.
Reactors.
Reactors, Mann.
Und meiner einer. Ich bin Ingo. Hallo.
Hallo Ingo. Der Ingo sitzt gerade vor mir.
Ja, das ist, hatten wir schon seit Monaten nicht.
Seit Jahren.
Nee, ein halbes
seit
Jahr.
Vierteljahren.
Halbes Jahr ist, glaube ich, ja,
seit
oder?
Seit halben Jahren.
Oder? Haben wir uns im Dezember nochmal gesehen?
Ja, nee.
Ja, es ist
im November muss gewesen sein.
Doch, im Dezember, also ja, aber da auf einem, auf so einem.
Ach so, ja, so hier Ding, auf diesem Kongress. Bändchen,
ich habe ja ich hab so ein Bändchen Kongress, genau. Von so einem Kongress, da haben wir uns gesehen, genau. Aber hier in dem schönen Shark Space war schon.
Shark Space.
Shark Space war ich schon lange nicht mehr.
Das stimmt.
Ja.
Aber es ist schön, dass du hergekommen
ja.
bist.
Ja, ja.
Ich war eine lange Fahrt, oder?
Ist immer wieder eine schöne Fahrt, eine lange Fahrt. Und ich bin tatsächlich überrascht, dass ich es noch gefunden habe, einfach so.
Das war gut.
Ich wusste, wo ich hinlaufen muss.
Glücklicherweise haben wir trotzdem viel später als geplant angefangen.
Was nicht meine Schuld war. Ich bin seit einer knappen Stunde da.
Ja, das stimmt. Ingo, du bist nicht schuld. Ja,
gut.
Nur ein bisschen.
Ja. Ja, wunderschön. Und auch die zwei anderen sind da, zugeschaltet an der Leitung sozusagen, an der VoIP-Leitung. Und wir haben aber nicht das Studio aufgebaut, sondern hier eine kleine
Studio, Babystudio.
Babystudio und da wir das mit dem Audiozeug jetzt zum ersten Mal
es
machen.
Es hätte fast funktioniert. Es war relativ nah, aber dann.
Ja, dann doch nicht. Ja, genau.
Und dann.
Da wird das mit dem.
Hör mir auf, ich mach das in Meme hier rein. Das ist einfach. Da kann man nicht oft genug drüber weinen. Das muss man jetzt auch sehen.
Nee, wir machen das ja mit
Audio. Ist. Scheiße.
Tatsächlich zum ersten Mal. Ich bin jedes Mal froh, dass wir das nicht mit Video machen.
Mit Video ist viel einfacher.
Nee.
Dann machst du dieses YouTube-Streaming-Shit und dann ist fertig. Kannst du noch irgendwie.
Ja, aber du musst ja trotzdem Audio auch machen.
Bei unserem Xenium ist aber auch jetzt irgendwas schiefgelaufen.
Irgendwas schiefgelaufen beim Xenium?
Nee, der heißt immer Dollar Nummer. Das ist wichtig.
Steht da auch immer vorne BGT 194?
Ja, ja. Das zählt einfach hoch. Wenn er das jetzt noch dreimal macht, irgendwann kommen wir dann auf die
Richtung. Nee, es steht immer 194.
Nee,
stand 192. Jetzt sind wir schon bei 194.
Ja.
Ach so, der hat einen internen Hochzähler oder was?
Ja. Genau.
Ja, müssen wir das nicht mal in Sync bringen?
Ach, du jetzt schon wieder.
Müsste man mal machen.
Das hatten wir heute auch schon. Da warst du gerade nicht da. Da hat der andere Felix das schon gesagt.
Genau,
also,
ich habe hier Executive Decision gemacht und gesagt, fixen wir nicht.
Genau.
Das bleibt jetzt für immer so. Genau. Vielleicht sollten wir mal bei 0 anfangen.
Wir hatten schon
oder so ein Cron-Job, der es immer wieder auf 0 zurücksetzt und sagt, er ist immer Nummer 0.
Ja.
Ist ja klar.
Aber hören uns überhaupt die Leute? Ich weiß gar nicht. Ist jemand überhaupt im Chat?
Eindeutiges vielleicht.
Gut.
Ach so, den Ingo hört man, glaube ich, nicht dann.
Wieso hört man den nicht? Ach so. Ja, weil du mich nicht eingerufen hast, ne?
Ich könnte.
Du musst mich noch anrufen.
Doch, ich rufe dich an und dann leite ich dich auf das Interface rum. Nur oft, ich,
Du musst
doch,
mich
doch, es geht,
ja.
Pass auf.
Ja.
Das wird super.
Also,
wir haben Audio ja. Live.
Wir müssen so, Audio Ingo. Live debuggen. Mhm.
Das, nee,
stimmt,
das,
man
das
hört
Ding
mich nicht.
Debuggen. Ich weiß ganz genau, was ich tue.
Ja.
Muss
ich noch Ingo, schick mal deine Chatnummer hier
meine
in den Chat.
Chatnummer habe ich, glaube ich, in den Chat geschickt.
Du musst nee, da steht 404, da steht,
nicht?
Liebesdinger, Charlotteplatz.
Liebesdinger?
Ja, gib mir einfach deine Chatnummer jetzt. Irgendwie
ja, warte, schicke ich noch dazu.
Ja. Getwittert. Nee. Das wird so gut.
Ja.
Ich weiß ganz genau, was ich tue.
Stimmt. Wir haben eigentlich gesagt, wir sitzen ja gegenüber, wir hören uns ja gegenseitig, aber dass uns dann, oder dass mich dann der Stream nicht hört, das ist natürlich, wäre jetzt fatal.
Das, also.
So. Das ist auch voll gut, dass du das jetzt erklärst, weil das hören ja nur Leute, die Aufnahmen anhören und denen ist es halt scheißegal.
Denen ist es so,
Leute, die jetzt die auf dem Stream sind, die hören den Ingo.
Die hört mich jetzt.
Amazing.
Ja. Das ist ja super. Jetzt muss ich tatsächlich dich aber auch noch bei mir muten.
Amazing.
Weil das kann ich sonst auch nicht ertragen, wenn ich dich doppelt höre.
Ach ja, du musst mich natürlich ausmachen.
Ja.
Aber das weißt ja, wie das funktioniert.
Also wenn man Xenim glauben kann, dann hört uns eh keiner.
Tja.
Jetzt fick dich.
Ja,
so, wir haben das gemacht und jetzt muss einer zuhören, auch wenn wir es selber anmachen.
Ist klar. sag mir ist halt das Problem. Natürlich, wenn wir.
Ja, genau, sagt ihr, sie soll einfach sich opfern. Sie kann es auf Mute machen. Es muss nur quasi einmal an sein. Oh, shit.
So praktisch.
So, jetzt habe ich den Felix gemutet.
Wunderbar.
Und
wunderbar.
Jetzt sollte das alles wieder okay sein. Ja. Ja, so ist es halt, wenn man das mit dem Audiozeug zum ersten Mal macht in seinem Leben, dann,
ja, nee, das ist,
dann also, passiert das, passieren solche Sachen.
Ja, wir haben auch nicht fast 200 Sendungen oder so, die nächste ist ja nicht die 200.
Jetzt bist du weg.
Nee.
Von dem her.
Hm? Wie, ich bin weg?
Nee, der andere Felix ist weg.
Nee, ich höre den.
Warum?
Schön, ich höre nicht mehr.
Oh no.
Das macht keinen Scheiß.
Der Ingo hat bestimmt den falschen Felix gemutet. Ihr
macht
gemutet.
Das schon mit der Sendung, ne? Ich gehe dann mal jetzt.
Ingo, wenn du jetzt das Audio kaputt gemacht hast, dann wirst du gepuncht. Von mir persönlich. Und zwar, weil du hier direkt vor mir sitzt.
Nice.
Motherfucker, ey.
Oh Mann. Jungs, fix das mal. Ich bin in 2 Minuten zurück.
Einfach mal ein Bailout machen. Also, wenn ich zurück bin, dann haben sie dieses Problem gelöst. Oh Mann, echt.
Ja, alle?
Was jetzt?
Wir sind alle einfach weg.
Ja.
Wir sind alle weg. Ingo.
Also ich höre Ingo.
Mach keinen Scheiß jetzt.
Hallo?
Ja.
Ja, super.
Ja.
Was macht dieses Ding? Ich verstehe es nicht.
Ingo. Wir haben doch keine Experimente in der Sendung. Ja, das haben wir doch gesagt.
Das haben wir doch gesagt. Ja. Haben wir das gesagt? So.
Echt, Ingo. Ja. Das finde ich nicht in Ordnung, dass du immer alle Sachen kaputt machst, ja?
Ich jetzt.
Alles läuft wunderbar. Ja? Und dann machst du wieder irgendwas an deinem Audio-Shit rum und dann ist alles weg.
Immer.
Oh no.
Mann, ey.
Ich habe hier nur angesteckt und es ging. Bis Ingo? Eben. Ja.
Ich habe dich hier auch auf meine.
Ich verstehe das. Warte. Jedes Mal scheinbar.
Ich höre Ingo auch.
Also. Nee, ich höre den Ingo auch nicht mehr.
Was? Ich höre Ingo gut?
Ich meine, der Ingo sitzt vor mir. Ach nee, das ist nur der Markus, der gerade nicht da ist. Das ist okay. Ingo, sag mal was.
Ja.
Also den Ingo höre ich.
Ja.
Ja.
Ja, funktioniert. Alles klar, cool. Das heißt, bei mir ist alles super.
Bei mir auch.
Ingo, du kannst leider. Also keine Ahnung, was du gemacht hast, aber mach's mal bitte nicht mehr so. Schlimm genug, dass ich die Sendung eine Dreiviertelstunde verschoben habe, ja? Nee, nur eine halbe.
Also ich irgendwie scheine hier Sachen umzuspringen, wenn ich in meinen Firefox klicke.
Ja, dann mach in deinem Puls Audio, ziehst du alles wieder gerade.
Hier verschwinden Sachen.
Du brauchst diese ganzen Dinge gar nicht so dringend.
Ich brauche einfach, genau. Wer braucht schon einfach einen Plan, was wir jetzt als nächstes durchführen? Vielleicht mache ich jetzt einfach mal einen anderen Browser auf. Ihr hört mich noch, oder?
Ja.
Höre ich euch auch noch?
Weiß
gut,
ich nicht.
Mache jetzt mal.
Hörst du uns?
Den Markus? Kann der Markus mal was sagen?
Der Markus ist, glaube ich, wirklich 2 Minuten weg.
Der ist wirklich 2 Minuten weg, ja.
Okay.
Ja, dann. Ich glaube, das war kein Witz. Das wirklich einfach für
aber
zwei
das ist schön. Minuten. Ingo, du hast jetzt dein Problem gelöst. Oder?
Ich nehme jetzt einfach einen anderen Browser. Ich nehme jetzt einen Opera.
Mhm.
Klick jetzt nicht mehr.
Opera, bester Browser, kann
What's
alle Sachen.
What's the state of the audio?
State of audio ist, der Ingo hat's verkackt.
Nee, ist wieder
back. Dabei hab ich meins gemacht, das funktioniert, ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Live habe ich hier Audio-Sachen gefixt.
Sind
live
wir back und live on track oder ist wirklich.
Ja, ja,
kaputt?
Immer. Nee. Ich benutze jetzt einfach einen anderen Browser. Es ist scheinbar Ingo. Irgendwie, jedes Mal, wenn ich in den Firefox klicke, passieren komische Sachen und ich
dann
da jetzt.
Klick einfach nicht in Firefox, Problem
ja,
solved.
Genau, deswegen habe ich jetzt einen Opera aufgemacht, weil in Chrome habe ich schon deinstalliert. Mhm. Ich habe tatsächlich den Chrome letztens deinstalliert und wollte ihn heute starten und habe festgestellt, oh, ich habe ihn ja gar nicht mehr drauf.
Ha, no shit.
Ist mir aber auch erst nach 2 Wochen aufgefallen, dass ich den Chrome deinstalliert habe. Weiß nicht, was benutzt ihr für Browser so?
Chrome, Firefox.
Irgendwie eine Zeit lang war echt.
Firefox.
Also ja, benutzen Firefox.
Ich glaube, ich habe 8 Jahre lang nur Chrome verwendet.
Ja, weil du auch ein Sucker bist.
Nee. Hm? Doch. Nee. Man hat die Sachen einfach benutzt, bevor andere sie cool fanden. Und
nee.
Jetzt,
vor 8 Jahren.
Ja, vor 8 Jahren.
Okay. Aber nicht vor 4 Jahren noch. Da war ich schon wieder Firefox geholt.
Nee, Firefox ist doch, seit wann? Wann haben wir das letzte Mal drüber geredet? Seit einem halben Jahr.
Pass auf, letztes Jahr, ja. Letztes Jahr ist er cool geworden, das stimmt.
Genau, Firefox war immer cool.
Und jetzt kann ich meinen Arm.
Nee, der Firefox war nicht immer cool. Ja, der war eine Zeit lang single-threaded und fucking blocking und scheiße einfach.
Genau. Na und? Jetzt ist er wieder cool und jetzt kann ich ihn verwenden. Genau, und jetzt habe ich, wie gesagt, festgestellt, ich habe tatsächlich einen Chrome deinstalliert vor. Ich brauchte Platz, ja. Und wisst ihr, ich bin
irgendwie geht eigentlich dein Audio jetzt?
Mein Audio? Ja. Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht.
Anfangen?
Also, du hast ja gesagt, dass es kaputt war. Ist es jetzt immer noch kaputt? Ist es jetzt gerade Sendung?
Weiß ich nicht. Höre ich die anderen? Sagen die anderen was?
Ich wollte wissen, ob wir jetzt einfach nur so wie immer random shit labern oder in der Sendung random shit labern.
Nee, es ist tatsächlich so, dass die Sachen hier immer wieder an ausgehen. Ich verstehe es nicht ganz.
Das heißt aber, du kannst den Felix hören?
Kannst du mich hören?
Jetzt ja, aber erst
okay,
nachdem
wunderbar.
Ich das...
Okay, wunderbar. Kannst du den Markus hören?
Hello again.
Der Markus sagt nichts.
Doch, ich sag was. Hallo.
Der sagt gerade was.
Hallo,
der sagt gerade ganz viel.
Moment.
Ingo. Hör dich doch auch.
Ja, ja, ist gut. Jetzt.
Gut, dass wir nochmal den Test vorher gemacht haben. Soll ich nochmal klatschen?
Welcher von den vielen Kanälen bist du denn?
Ich bin der Rechte.
Es ist wichtig, eine klare Positionierung zu haben.
Genau, wenn der Ingo immer der linke Kanal ist, kann ja auch der rechte Kanal sein.
Ja, also irgendwie passiert hier seltsam. Irgendein Prozess schreibt hier ab und zu mal meine Dingsies um.
Dein Puls-Audio oder was?
Ja, schreibt hier meine Puls-Audio-Kanäle
um. Du kannst einfach das eine Interface als Default wählen und dann nimmt er immer das wieder. Klick da einfach mal drauf.
Ich gucke jetzt einfach die ganze Zeit, ich gucke jetzt einfach nicht in unser Sendungspad, sondern die ganze Zeit auf meine Regler und wenn die sich hier verregeln, dann...
Zurückregeln.
Regel ich dagegen.
Das
da wird dagegen geregelt. Seit 9 Uhr wird dagegen geregelt.
Der Kampf
so zurückgeregelt. Der
Kampf wird zurückgeregelt. Dabei war ich doch die rechte Seite. Kannst du nicht zurückregeln.
Das macht alles so keinen Sinn hier. Gut, kommen wir zur ersten Kategorie, dem Toten der Woche.
Wollen wir das alles drin lassen?
Nee, wir
keine Ahnung,
dynamisch
wir
passen wir das dann
Sachen,
an. Zum Ersten sage ich auch nur, siehst du, jetzt hat schon wieder irgendjemand.
Ingo.
Psst. Und vor allem ändern sich auch, das ist lustig.
Kann das sein, dass
eigentlich,
das
eigentlich doof, weil gerade warst du in der Mitte hier bei den Kanälen. Ja. Jetzt bist du oben.
Jetzt bin ich oben bei den Kanälen. Ja. Vielleicht ist dann, ach so, brauchst du vielleicht noch einen Dongle oder so, keine Ahnung.
Ein Dongle? Nee.
Ah, du hast ja schon Dongle dran, das ist ja.
Ja, ich bin, egal. Schon wir machen jetzt einfach, ich krieg das schon, irgendwie kriege ich das hin. Ich kann damit leben.
Einfach nichts
also,
berühren.
Also, der erste Tote der Woche ist der letzte IPv4-Adressblock, der Europa gehört. Der 585/8. Mhm. Der ist jetzt zu Ende sozusagen.
Der ist aufgebraucht.
Der ist sozusagen
zu
97, fast weg.
99,
oder? 99. Das ist nicht schon 99%? Also er ist eigentlich die paar Adressen, die da jetzt auf Umgabe
sind. Wie viele V4-Blöcke sind denn das jetzt noch?
Ganze sind es gar keine mehr.
Keine ganzen V4-Blöcke mehr?
Nee.
Also keine.
Also zumindest keine mehr, die
also keine /24er-Blöcke mehr. Oder wie viel gibt es denn da? Oder gibt es jetzt nur noch einzelne IP-Adressen? Oder wie funktioniert das?
Also vom Stand vom Dienstag sind noch 40.000 übrig in diesem 185/8er-Block. Also ja, da sind noch ein paar /24 übrig, aber verschwindend gering.
Ist egal, das reicht. Machen wir ein bisschen NAT. Machen wir noch 10.000 andere Netze dahinter. Läuft.
Problem solved.
Insgesamt hat Europa jetzt noch irgendwas um die 10. Nee, um die 1 Million? 1 Million? 10 Millionen? 10 Millionen, ne? Hm. 10 Millionen IP-Adressen, davon sind manche aber reserviert. Hm. Und das sind halt auch keine komplett zusammenhängenden mehr, sondern halt hier mal ein Stück, da mal ein Stück, hier mal ein Stück.
Kann man ja nicht so gut verkaufen, das ist natürlich.
Und die, ja, sind halt nicht zusammenhängend und deswegen nicht ganz so lukrativ. Aber gehen wir mal davon aus, dass die auch nach und nach verschwinden. Und IPv4, also zumindest der Pool an verfügbaren Adressen, die noch vergeben werden können, neigt sich stark dem Ende, nicht nur in Europa, sondern auch in allen anderen. Und also IPv4, neue IPv4-Adressen sind damit tot.
Verdammt.
Steigt jetzt endlich auf IPv6 um, es hilft nichts mehr.
Klar, direkt morgen machen wir das.
War mein Wort zum Sonntag. Dann, was ist noch tot?
Ich weiß nicht, erzähl doch mal.
AWS in Russland.
AWS in Russland, was ist da? Also,
Na, nicht nur AWS, sondern auch andere Dienstleister, auch ich glaube hier
alles.
Azure und andere. Also Hintergrund ist, dass Telegram, genau, nämlich geblockt wird. Und die blocken halt IP-Adressen, so einfach mal durch.
das ist halt, auf AWS gehostet oder was?
Ist halt auf mehreren Cloud-Plattformen gehostet natürlich und die sind damit jetzt halt alle auch teilweise offline. Kann man so machen. Dementsprechend sind halt nicht nur Telegram-Dienste in Russland offline gewesen oder sind es immer noch, weiß ich gerade gar nicht, sondern halt.
Sondern Google Cloud, Amazon, Azure, DigitalOcean, Online.net, Hetzner. Also quasi alle.
Wo die liegen.
Das, Moment, und dann Hetzner alles, was bei Hetzner gehostet ist?
Ja.
Nein, nein.
Doch. Nee, also
naja, nicht alles, was bei Hetzner gehostet ist.
Bei Hetzner ist es 178/63/16.
Ja, wenn du da drin bist, dummerweise, dann hast du...
Ja, aber das ist ja dann im Prinzip alles nicht.
Wie, die werden hier mehr...
Ja, also, nee, schon, nee. Also ein /16er Netz ist schon relativ groß. Mach das hier mal hin. So, ich mach das mal... Wo habe ich das hier? Ich habe immer so ein... Ups.
Jetzt hast du einen kleinen Crawler geschrieben, der dir wieder mal sagt...
Nee, ich habe hier bei LoanTalk gibt es einen Typ, der gesagt hat, welche gerade alle geblockt sind.
Ja, das ist schon ein bisschen krass, so dieses Overblocking. Das ist schon ein bisschen...
Das ist schon echt übertrieben eigentlich.
Ja. Aber hätte man mit rechnen können irgendwie.
Echt?
Lustig. Viel besser fand ich ja, dass hier in dem einen Heise-Artikel auch stand, die russische Regierung schlägt vor, wieder ICQ zu verwenden.
ICQ.
Fand ich so gut, dass ich natürlich was als erstes gemacht habe.
ICQ und
mal wieder in mein ICQ-Account eingeloggt.
War das nicht letztes Jahr oder der Woche oder so?
Nee, ich hab mich tatsächlich diese Woche mal wieder in meinen ICQ-Account eingeloggt. Ich weiß natürlich noch die Nummer auswendig.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ja, das Passwort ja so ähnlich.
Ja, das waren halt ICQ-Zeiten, da hat man halt solche Passwörter gehabt.
Ja, genau. Nee, aber meine ICQ-UIN weiß ich tatsächlich auch noch auswendig. Hat funktioniert, konnte ich mich noch einloggen. Mhm. Also ich stelle jetzt total wieder um auf ICQ, weil es ist the best.
Best thing ever. Da konnte man auch schon diese animierten Emojis verschicken. Ja. Beste Sache, Sticker. Nice. Oder war das MSN Messenger? Das
man kann ja mittlerweile auch Secure Video Calls über ICQ machen. Es ist eigentlich
Secure Video Calls. Von wem secured? Secured by?
Net Russia.
Secured by Russia.
Ja, es ist, ja, gehört, ja, gehört zu mail.ru, glaube ich.
Was, ICQ?
ICQ, ja. Yeah. ICQ ist
gekauft.
Ja, schon vor 10 Jahren.
Mail.ru hat ICQ gekauft.
Ja, schon vor Ewigkeiten. Es gehört ja mal eine Zeit lang, war das ja alles mal AOL. Mit diesem Oscar-Protokoll.
Ja, ja, ich hätte auch gedacht, es gehört zu AOL dazu.
Und ich meine, AOL hat ja irgendwie, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, darüber geredet, nach, dass er IEM
abgeschaltet hat. Aber genau, das basiert auf der gleichen Technologie quasi.
Genau, das hat eine Zeit lang hatten die dieselbe Technologie. Ich weiß jetzt nicht, ob was Mail.ru da dran geändert hat. Aber ist mal gekauft worden von Russen und dementsprechend wird das jetzt natürlich, ist es der zentrale Messenger in Russland.
Mhm, ICQ.
Sag ich jetzt.
Benutzen die nicht auch WeChat oder so? Ich glaube schon.
Das waren aber Chinesen dann.
Aber ich meine China, Russland, quasi gleich. Ja,
alles eins. Sozusagen.
Alles eins. Wir hier in Volgograd benutzen ja auch nur ICQ.
Wir benutzen nur ICQ.
Ist ja auch der, ist ja auch secure, ja? Secure,
das ist total secure, liegt halt irgendwo in Russland und wir vertrauen unserer russischen
Regierung, dem Pferd,
dem FSB. Mhm. Und ich meine, ist ja auch mal, wie gesagt, nach dem Motto Datenreichtum, wir geben jetzt einfach mal ein paar Daten auch an den FSB, damit nicht nur
sein,
die NSA alles kriegt.
Das ist so wie deine Aktien, die darfst du nicht an alle auf 1 setzen. Ja? Du musst genau. Deine Daten überall hin verkaufen.
Überall.
0 Euro.
Ja, genau. Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen.
Zack, zack, zack.
Hier mal ein bisschen
nicht nur ein bisschen, sondern auch alles. Einfach mal all deine Daten überall hin. Gibt es schon solche Mail-Streuteile? Früher gab es ja solche Webseiten, da konntest du deine E-Mail eintragen oder von jemand anders die E-Mail und dann hast du interessante Werbung zu einem Thema, was dich interessiert hat, geschickt bekommen, indem es dich auf ganz viele Tracking, E-Mail-Tracking-Seiten angemeldet hat.
Okay.
Zum Beispiel pornografische Inhalte.
Aha. Das musst du heute nicht mehr machen, die E-Mails kommen.
Ja, ja, genau, das kommt heute alles so, aber da gab es quasi extra Seiten. Da konntest du deinem Freund quasi eine Freude machen, indem du die E-Mail-Adresse da reingetan hast. Und der hat die gedankt für den Rest von seinem Leben.
Ja, Hast du mit allen aus deiner Klasse gemacht, stimmt's?
Würde ich jetzt nicht so sagen. Die wollten das ja.
Ja, die wollten.
Ich habe das nur quasi als Service angeboten für dich. Ja,
genau. Ich habe das als Service angeboten, meine Klassenkameraden dort eintragen.
Das waren die Anfänge von Spam, wo man auch nichts dagegen machen konnte. Da hast du einfach Spam bekommen und dann sehe ich, okay, kann man leider nur löschen.
Damals musste man das Spam noch selber löschen.
Damals, weißt du noch?
Ja, also wie gesagt, guckt mal wieder in ICQ rein.
Oder nicht.
Ich habe auch gesehen, die haben auch einen tollen Webclient.
Geil.
Web.irc.com oder so.
Das ist quasi so wie WhatsApp.
Kann man sich einloggen und ich war auch erstaunt, dass von meinen 40, 50, 60, 70, 80, keine Ahnung, Kontakten, die da rumhängen, tatsächlich zwei immer noch in ICQ online waren. Ich habe zwar keine Ahnung, wer das ist.
IRC.com ist leider nur available, das ist nicht das Richtige.
ICQ.
Ach so, nicht ICQ.
Das war das andere.
Ah, okay, ICQ.
Was?
Da sind meine zwei Freunde.
Deine zwei Freunde.
Available, so. Nee, die Islander natürlich nur. Oh, jetzt mein Account.
Islander rum.
Gucken wir mal.
Tja. Das passiert leider. Ja, ICQ. Was fällt euch zum Thema ICQ an?
Oh, shit, ich habe zwei Nummern. Ich nehme die kleinere.
Du hast zwei Nummern?
Ja, keine Ahnung. Ich hatte halt einmal meinen privaten und meinen Business-Kontakt auf ICQ. Oh, fuck, das Passwort hat nur 6 Zeichen. Das muss kurz sein. Oh nein, ich muss leider Russisch
ich
lesen.
Auch nur 5.
Irgendwie, ich weiß es nicht.
Gibt es da keinen Web-Login?
Doch, gibt es.
Web.irc.com.
Ja. Aber dann, dann sagt er, ich muss mich
auch schon
irgendwie bei mail.ru anmelden oder so ein Shit, aber das weiß ich doch nicht.
Nee. Also bei mir hat er das nicht gemacht.
Also,
und ich habe es vorgestern schon ausprobiert.
ICQ-Mail bin ich jetzt.
Wow, Weblogin funktioniert. ICQ-Mail? Auf diesem überragenden anderen Betriebssystem, wovon ich gleich noch rede, konnte ich es nicht installieren.
Ah, hier, das sieht anders aus. Hä? I already have an account.
Okay. Sollen wir das Thema abschließen?
Weiß ich nicht. ICQ?
Oder sollen wir weiter über ICQ reden, weil das ist das Beste.
Ich würde dir gerne einen Sticker schicken. Kannst du meine Chatnummer hier?
Ja. Nachdem ich ja jetzt gerade...
Ich habe so viele Freunde.
Du hast so viele
Freunde. Ich fange jetzt 30 Freunde oder so.
Sag mir mal doch mal deine
aber wie kann ich denn sehen, wer online ist?
Schreib mir doch mal in Telegram deine ICQ-Nummer.
Das ist ein Spaß. Das
ich habe so viele Freunde, aber die haben alle viel kleinere Nummern als ich. Das finde ich nicht in Ordnung.
Stimmt. Ich habe
aber man kann hier im Webclient nicht die anzeigen, nur die anzeigen, die online sind, oder?
Nee, er zeigt mir alle an.
Ja, genau. Ich will ja. Das ist ja doof.
So, hier. Was? Das ist deine Nummer?
Ja, ja.
Wenig Zahlen. Krass.
Das ist ICQ-Posing. Wie lange haben wir das nicht mehr betrieben?
Guck mal, stimmt. Das ist mindestens schon wieder ein Monat her, wo wir das gemacht haben. Der schickt mir hier
alt.
Irgendwelche Leute.
Du bist alt.
Irgendwelche Leute.
Füge ich
dir
hier
der,
oh. Nee, bei hinzufügen.
Der schreibt unten mir bloß. Aber hier original bei allen das gleiche zuletzt gesehen Datum. Das ist nicht cool.
Ja. Nee.
Wahrscheinlich nie.
Markus, habe ich dir.
Aber bist du jetzt online? Ah, bei mir ist tatsächlich niemand mehr online.
Ich werde nicht mehr.
Oh, geil. Geil.
Oh Gott.
Ich finde aber bei MSN das Boot schon cooler.
ICQ again.
So. Plus der eine andere Felix, der denkt sich, wovon reden die Opas da?
Sind die
was
alt?
Ist ICQ? Oh und warum Gott. Braucht man das?
Und das ist jetzt
das
sicher?
Das würde ich jetzt nicht so sagen, aber...
Das ist Russland sicher, würde ich
gib's,
jetzt
gib's zu. Hello again. Ja.
Fuck, das sieht super creepy aus.
Unglaublich. Sticker.
Du kannst irgendwie auf die Smileys auf manche Smileys draufdrücken und dann sagt dir, du kannst einen besseren... Aber jetzt geht's bei mir nicht mehr.
Ich frage mich echt, was unsere Hörer da denken. Die denken.
Ist egal. Der Markus hat auf jeden Fall vor den kurzen. Ja, Ingo, wie lang ist deiner? Mann, das war richtig lang.
Man kann hier sogar Bilder
hast
hochladen.
Du die jetzt mal
ich bin vor dir.
Was?
Vor dir.
Ach ja, vor dir, aber du bist nicht vor dem Markus.
Nee,
weil der
Markus
hat echt, also krass.
Ja.
Konkret.
Wir sind ja ungefähr gleich, bloß der Markus ist einfach, der ist eine andere Liga. Der benutzt dieses Internet einfach schon lange.
Hä, hey, was hast du da für ein Shit geschickt? Hast du mir irgendwelchen Ruhm?
Was, Ruhm?
Ich wollte auch ausprobieren, ob man Bilder hochladen kann. Das war das Nächste, was hier rumlag.
Ich glaube, du wirst gehackt, ey. Da, Ingo. Der hat sogar ein richtiges Bild dazu.
Ja, ich, wie gesagt, ich habe das.
Ich will mal hier was weiterleiten jetzt.
Ja, sag mal, mach mal.
Sieht ein bisschen aus wie WhatsApp, muss ich sagen.
2, 4, 5 Leute online in diesem ICQ.
Woran siehst du das? In den Webview?
Die haben kleine grüne Punkte.
Da haben einen Punkt.
Die haben kleine grüne Punkte.
Oh, die UI ist überragend. Nee, es ist niemand online außer euch beiden.
Überraschend, absolut überraschend. Nur der Ingo hat komische Freunde.
Ich habe Freunde, ja. Ich habe hier Freunde, die sind
also
zum Beispiel den Commander Mario.
Irgendwie sieht alles aus, als wäre die Font zu groß oder zu klein oder irgendwie passt irgendwas nicht zusammen. Ich weiß auch nicht.
Ja, ja, das Layout ist schräg. Das ist sehr schräg. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, was ist das denn auch für eine Leistung, dass man sich überhaupt noch mit diesem Account einloggen kann, dass sie den nicht irgendwann mal weggeschmissen haben?
Wahrscheinlich haben sie gedacht, so, wir haben so viele Nummern. Wir können nicht aufhören jetzt. Die Leute lieben ihre Nummer, wir können die nicht irgendwie. Aber ja, ist krass. Kann ich irgendwie mein Bild ändern oder so?
Bestimmt.
Da, jetzt, okay, alles klar. Pictures.
Ja. So viele Leute, die noch ICQ benutzen. Okay. Also, wenn ihr euch jetzt denkt, warum erzählen die Opas vom Krieg?
Vorm Krieg. Das ist nicht mehr, der Krieg.
Also, ihr könnt auch Signal oder sonst was verwenden. Ne?
Ihr solltet Signal oder sonst was verwenden, weil es eine von fucking Mail.ru ist. Das würde ich mir echt gut überlegen. Genau. Wahrscheinlich wird jetzt gerade mein Computer gehackt oder so ein Shit, weil ich mich da eingeloggt habe. Ihr
steht einfach da drauf, dass ihr auch mal ein paar Daten dem FSB gebt und nicht nur der NSA oder so. Dann, ich habe ja vorhin gesagt, ich benutze hier gerade Opera, weil das war der einzige Browser, den ich sonst noch drauf habe.
Leider ist die History nicht von den ICQ-Dingern, sorry.
Stimmt, das finde ich auch schade.
Ich würde gerne wissen, was ich mit den Leuten geschrieben habe.
Ja, von Earth 1997.
Auch was habe ich das war?
Was habe ich denn 1997 mit dem Alex geschrieben?
Ich würde gerne wissen, wer dieser Gatling war und dieser Eisdealer.
Ich glaube, der
ich habe hier einen, der heißt, nein, der muss gut sein.
Der Gatling hat danach so ein Lassen Performance-Test-Tool geschrieben.
Nee, das ist, glaube ich, nicht. Das war ein anderer. Profile. Gatling. Ha, Geburtstag ist dabei, das ist ja nice. Oh, fuck, super creepy. Shit, die Russen haben jetzt rausgefunden, wo ich, wann ich Geburtstag habe. Sunshi. Eisdealer.
Also bei ein paar Leuten wüsste ich tatsächlich noch, wer das ist. Aber bei den 90% davon nicht, glaube ich.
Ach du Scheiße. Ich habe hier einen, der Eisdealer als im About Me, ob Ost, ob West, nieder mit der Zeckenpest. Hm. Krass.
Den kannst du gleich mal kicken.
Genau, einfach mal direkt ignore.
Okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe das jetzt schon dreimal versucht. Ach, Opera.
Direkt löschen, VPN. Sonst zack, will ich in meiner fucking ICQ-Liste nicht drin haben.
Opera VPN wird eingestellt.
Oh. So. Es gibt andere VPN-Provider.
Ja, ich sag's ja auch nur, falls. Ich verstehe auch dieses ganze Geschäftsmodell vom Opera irgendwie nicht mehr. Haben die überhaupt eins?
Was? Opera?
Ja, von Opera.
Die Firefox, oder? Die machen Werbungsgeld mit, wenn die.
Die machen Werbungsgeld.
Ja, halt, wenn die Google bei sich als Sternsuchmaschine reinmachen oder so, kriegen Geld dafür.
Meinst du?
Ich denke. Alles andere würde aber keinen Sinn ergeben.
Hm. Weiß ich nicht.
Meinst du nicht? Robin. Nee. Wer ist dieser ominöse Robin?
Also, ich, wie gesagt, ich verstehe das Geschäftsmodell von Opera leider nicht mehr. Das wäre jetzt so ein Dienst, aber ich weiß auch nicht, hat man für den bezahlt oder nicht? Diese Olaf is retiring.
Wer ist Olaf?
Der Opera VPN.
Warum heißt der Olaf?
Hieß wohl Olaf. Der läuft, also dieser VPN-Dienst, der sehr kostenlose VPN-Dienst, läuft jetzt noch bis zum 30. April. Ja, wie gesagt, scheint kein Geschäftsmodell zu sein. iOS und Android-Apps werden auch eingestellt. Gut, wenn sie jetzt für den VPN-Dienst kein Geld haben wollen, dann kostet das wahrscheinlich auch noch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, früher hat ja Opera Geld damit verdient, dass sie irgendwie auf Symbian-Devices irgendwie installiert wurden. Ist tot. Lebt damit. Sucht euch einen anderen VPN-Dienst. Oder betreibt euer eigenes VPN oder so. Wollte ich nur gesagt haben. Dann, weiß ich nicht, kennt ihr die Navigon-Apps?
Ja, ja. Nee. Die waren auf manchen Smartphones sogar mal kostenlos vorinstalliert. Auf irgendwelchen Sony,
glaube ich. Plus, wenn du einen Telekom-Vertrag hast, kriegst du auch Navigon Select umsonst.
Jetzt nicht mehr, oder was? Jetzt nicht mehr.
Doch, tatsächlich, Navigon Select ist immer noch, wird immer noch weiter betrieben, aber die meisten anderen Navigon-Apps werden jetzt eingestellt. Die Navigon ist so ein Offline-Navigationsgerät. Also insbesondere, als ich halt noch nicht überall LTE, UMTS hatte.
Und dieses Europa-Ding und noch nicht so weit war.
Und dieses Roaming im Ausland Schweinegeld gekostet hat. Ja. Hat man sich halt ja so Offline-Navigations-Apps geholt und dann verschiedene Länder dazu gekauft und Navigon ist da, war da einer der großen Führenden in dem Bereich. Wie gesagt, jetzt könnte man auch einfach, weiß ich nicht, entweder nimmt man seine OpenStreetMaps-Karten mit und versucht darauf zu navigieren, was
das mehr mit oder Maps, gut funktioniert. Mit diesem Maps.me? Kann das nicht?
Oder ich habe es noch nicht ausprobiert, aber du kannst ja auch auf OpenStreetMap-Apps mittlerweile ein bisschen navigieren. Okay. Aber hängt halt immer von der Datenqualität ab. In manchen Orten geht es gut, in anderen nicht so. Mhm. Was du halt sonst benutzen kannst, ist natürlich Google Maps, Here Maps, was auch immer. Und ja, wenn du halt keinen Datentarif im Ausland hast oder wie gesagt als das halbe Internet mit deinem Mobiltelefon eher so GPRS-Edge-Qualität war, da waren die Dinger immer ganz gut. Also ich habe tatsächlich auch, da ich einen Telekom-Vertrag habe, Navigon Select eine Weile verwendet. Habe ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr drauf gehabt, insbesondere weil ich ja jetzt sowieso Zellfischgerät habe.
Da geht nichts mehr.
Und das Ding da gar nicht gestartet ist von dem her.
Naja.
Heute. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade.
Achso, das gibt es jetzt nicht mehr, oder wie?
Also die iOS und Android-Apps, die normalen von Navigon, gibt es jetzt nicht mehr. Die musste man eine Zeit lang die ja auch sehr teuer kaufen. Die haben dann irgendwie 80, 90 Euro oder irgendwie gekostet, wenn du dann, weiß ich nicht, ganz Europa gekauft hast. Und war natürlich auch groß, hat viel Datenspeicher auf deinem Gerät belegt. Dann haben sie irgendwie angefangen, hier so ein Abo-Modell, sie müssen so und so viel Euro im Monat bezahlen, dass sie das in der und der Qualität benutzen können. Das verstehe ich halt auch so richtig nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwicklung und die Pflege der App so viel Geld kosten kann, dass man da nicht immer noch mit Geld machen kann, aber vielleicht ist dem ja so.
Vielleicht hängen da auf der anderen Seite ja auch noch Lizenzkosten dahinter, die zahlen müssen für die Karten und so. Und das kann ganz schön ins Rote runterziehen.
Ja, es kann sein, dass Garmin, also der Hersteller hinter Navigon, da auf tatsächlich die Here Maps setzt. Aber ich müsste es...
Ja, und das andere ist natürlich, dass die guten Leute alle gebraucht werden. Und vielleicht hat Garmin sich einfach gedacht, wir haben so viele andere Produkte, wo wir die Leute lieber dran arbeiten lassen wollen. Mach mal Navigon zu und lass die Leute mal an der Zukunft arbeiten.
Könnte auch sein.
Ja, okay.
Also bei dem, was in der Tech-Branche los ist, mit der Suche nach Leuten, kann ich mir gut vorstellen, dass selbst rentable Geschäftsmodelle links liegen gelassen werden, wenn Leute der Überzeugung sind, dass es woanders rentabler ist.
Ja, okay. Gut, das wäre eine mögliche Erklärung, ja, dass sie eine andere, interessantere App rausbringen.
Ja, oder auch mit ihren Smartwatches, wo sie relativ gut im Geschäft sind, sich mehr versprechen. Sie haben ja mehrere etablierte Geschäftsfelder. Und dass sie einfach gesehen haben, dass Navigon zunehmend weniger wird und dann jetzt frühzeitig, oder es ist ja nicht mehr frühzeitig, sondern jetzt einfach der Punkt gekommen war, in dem sie gesagt haben, lass uns das zumachen und die Leute woanders einsetzen.
Möglich, ja. Also, aber trotzdem hat natürlich die Navigon-Apps eine große Marktdurchdringung sozusagen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Minusgeschäft ist, aber klar, ohne die Zahlen jetzt von Garmin zu haben und in die Bücher gucken zu können, kann man das natürlich immer schlecht sagen. Aber muss man hinnehmen, ist halt eine Managemententscheidung. Und ja, sie werden jetzt diese Apps einstellen, bis auf, wie gesagt, ein paar kleine Fälle. Wie gesagt, diese Select-Apps wird noch weitergeben, wenn man einen Telekom-Vertrag hat, wie lange das dann sein wird. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche längerfristigen Verträge. Es kann durchaus sein, dass sie da in einem Jahr dann auch sagen, hey, gibt's nicht mehr. Vielleicht läuft der Vertrag ja dann irgendwann aus. Und dann gibt's noch irgendwas mit BMW oder sowas, das auch noch eine Weile läuft. Aber ich gehe davon aus, dass das dann auch irgendwann vom Markt verschwindet, weil ja, sie werden nicht sagen, sie stellen jetzt irgendwie 2/3 davon ein und sie behalten noch ein Drittel, sehe ich dann halt auch nicht. Aber muss mal abwarten. Gut. Dann kommen wir zum Untoten der Woche.
Mhm. Wer ist wobei, Untot? Reaktors?
Ja, ja. Das lebt.
Ja, aber warum ist es Untot? Kann das jetzt nicht auch Windows 10, habe ich gelesen?
Ich habe gehört, das ist jetzt Windows 10 kompatibel. Kann man jetzt einfach austauschen. Einfach auch mal kurz Reaktors installieren. Ich merke das
nicht. Ja, ICQ läuft nicht. Keiner. Also das ist.
Aber ICQ Web, oder?
Ja.
ICQ Web läuft.
ICQ Web habe ich dann im Web ausprobiert, genau. Aber ich habe den ICQ Client, also er lässt sich installieren, läuft durch, aber man kann sich da nicht anmelden. Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Ja, na gut, dann hast du es mal später versucht. Wie sieht das aus? Hast du mal eine halbe Stunde versucht?
Habe ich tatsächlich. Ich habe es ja vorhin versucht, als wir über ICQ geredet haben, und jetzt nochmal. Aber ansonsten, ich habe es gerade mal in VirtualBox installiert und es ist ganz schön smooth. Nett. Ich weiß nicht, ob man da wirklich mitarbeiten will.
Kannst den Desktop Destroyer installieren, der war immer ziemlich nice.
Den Desktop Destroyer,
ja,
was?
Wie heißt, oder ja, keine Ahnung, gab es doch so 2 oder 3 Tools, und da gab es einen, der war echt super nice. Da hast du so ein Maschinengewehr und diesen Lachtypen.
Ach, die Dinger, ja, wäre ein Versuch wert. Ja, schön. Untot ist das Ding halt, weil seit 20 Jahren dran entwickelt wird und sie sind nicht mehr bei der Version 0.5 angekommen.
Ah, ne, es kann natürlich nichts werden. Wenn die Zahlen nicht höher werden, dann war es das.
Hier, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Ich bin ganz schön beeindruckt davon, dass Leute ernsthaft so viel Zeit, Mühe und Ausdauer darauf verwenden, Windows nachzuprogrammieren. Das, Respekt.
Die Frage ist halt, ob die dann da auch Probleme mitbekommen, so wie, also, wenn das tatsächlich irgendwann mal, ich weiß nicht genau, was die damit machen wollen, ja. Aber bei Java ist ja so, dass Oracle sich jetzt hart aufgeregt hat, dass Google die ganzen APIs nachimplementiert hat.
Ja, Oracle hat sich nicht erst jetzt hart aufgeregt. Oracle regt sich
ja schon immer. Ja, die haben so ein, die sind halt so, ja. jedenfalls, was soll ich jetzt sagen? Genau, dass die deswegen, weil sie die API nachimplementiert haben, theoretisch Probleme bekommen könnten.
Ja.
Praktisch interessiert es niemanden, weil es fucking.
Ja, genau. Praktisch, solange das niemand benutzt. Naja, ups. Ne?
Ja, und
das 3 Personen benutzen, ist das halt so, ja.
Die böse werden könnten, verwenden ja jetzt zukünftig auch lieber mehr Linux für ihr IoT-Zeug. Von daher, vielleicht interessiert sie wirklich komplett nicht. Aber ich habe es ausprobiert, ich habe es mir angeguckt und ich glaube, ich muss mir irgendwie nochmal richtige Hardware suchen, um es darauf auszuprobieren. Neugierig wäre ich schon. Vielleicht finde ich sogar die Zeit. Aber diese Windows 10-Unterstützung, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Sie behaupten jetzt einfach, dass sie auch auf Windows 10 optimierte Software ordentlich ausführen können, ja?
Was wäre zum Beispiel auf Windows 10 optimierte Software?
Ja, das ist eine andere Frage. Aber ich will erstmal verstehen, was sie mit dieser Aussage kann auch Windows 10 meinen.
Naja, wahrscheinlich hat Windows 10 halt bestimmte APIs oder setzt die voraus, die sie halt zumindest teilweise mit unterstützen. Ja, vorher haben sie ja gesagt, sie wollen immer Windows NT, weiß ich nicht, irgendwas kompatibel sein. Was ist das, Windows 2000 dann oder sowas? Oder Windows XP kompatibel?
Ich weiß es nicht.
Und jetzt sagen sie halt, also fangen halt an, auf Windows 10 Kompatibilität reinzubringen. Es ist ja nur experimentell, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, also so ein neueres Produkt wird garantiert bestimmte API-Calls oder sowas machen, die es halt unter einem Windows XP nicht gibt.
Okay.
Wäre jetzt meine Vermutung, aber ich hab mir weniger den Artikel noch durchgelesen, noch kenne ich mich mit Windows aus, von daher ist ja so, ja.
Ja, also was man
könnte
was
man ja mal die
beruhigend mitgeben kann, ist, ReactOS benutzt keine Kacheln. Wenn ihr also so einen klassischen Windows XP Desktop haben wollt, ReactOS ist there for you. Das
geil. Wunderbar.
Man kann bei der Installation kann man auch das Theme auswählen. Ich habe, nachdem ich da erstmal das klassische Windows ausgewählt hatte, jetzt allerdings bis noch nicht wiedergefunden, wie ich das Theme denn auch ändern könnte. Das ist ein bisschen schade.
Wie sieht es denn aus mit Cortana?
Ich muss weg.
Muss man das deaktivieren? Ja. Genauso deaktivieren. Genau. Oder ist man das direkt los?
Ich denke, man ist es direkt los.
Oh, das ist ja geil. Ja. Das ist ja dann schon ein Vorteil gegenüber dem, dem Original.
Ich denke, es wird massiv weniger nach Hause telefonieren, weil nach Hause deutlich weniger scharf definiert ist.
Das ist gut. Sehr gut. Wie ist es dann? Würde das dann zu Richard Sommer telefonieren? Oder?
In die ReactOS-Zentrale.
Ja, oder wenn du sagst, öffne mir YouTube und dann sagt Richard Stallman, I'm afraid I can't do that.
Oder sie öffnet dir anstatt dessen hier die Blockchain-Tube.
Blockchain-Tube. Das stimmt. Das ist ja auch super praktisch. Hat sich das mal angeguckt?
Nee. Ja, ich habe mal durchgeguckt.
Das ist quasi wie YouTube, nur BitTorrent oder so. Ich weiß nicht genau, wie hat das funktioniert? Nee, alles auf IPFS oder so?
Ja, irgendwie so. Ich habe draufgeklickt, das sehr lustig gefunden und dann den Tab wieder zugemacht.
Ja,
Ist halt nichts, was man braucht, glaube ich.
Naja.
DTube? Was ja, nicht DTube?
Ja, genau, es heißt richtig DTube, genau, dieses Blockchain-Tube. Was schon der Punkt ist, ist, dass dadurch, dass YouTube immer komischer mit seinen Produzenten umgeht oder den Leuten, die da regelmäßig Zeug hochladen, dass DTube immer mehr so als Alternativkanal gehandelt wird, wenn YouTube
aber
mal
nur,
wieder zu aggressiv
Sachen löscht.
Ja, genau, zensiert hat.
Wenn du wieder, also wenn du zum Beispiel über Waffen redest oder über, was noch, was ist das andere? Bitcoin oder so. über zwei oder eine andere Art von Waffen halt. Dann kann das schon sein, dass dein Video gelöscht wird oder wie ist das?
Glaube ich, so ein bisschen mehrschichtig. Also ja, einerseits sind sie hingegangen und haben halt irgendwie größere Filter eingebaut und gesagt, ja, all diesen Content wollen wir nicht. Und da sind auch ganz viele Dinge dabei, die man halt wirklich auch einfach nicht auf so einer Videoplattform haben will. Da halt aber viele irgendwie dieser Werbenetzwerke und so gesagt haben, ja, da war jetzt halt wieder mal irgend so ein Video in den News und so, und es geht ja gar nicht, dass unsere Werbung daneben kommt, während dann irgendwie ein Mass-Shooting gezeigt wird nachher oder so. Dann haben sie halt diese Filter sehr radikal eingebaut, und das hat dann halt auch viele Leute getroffen, die eigentlich nichts falsch gemacht haben. Und dann haben sie auch noch so ein System, wo sie dein Video halt nicht blocken, sondern du bist halt einfach nur so ein bisschen, ich weiß gar nicht, du kannst dein Video dann nur so ein bisschen monetarisieren oder gar nicht. Und das führt dann aber auch dazu, dass dein Video beispielsweise nicht in Recommendeds auftaucht, es wird nicht auf der Startseite gefeatured und so, und das ist dann zwar, dein Video wird nicht gelöscht und so, aber es sieht halt niemand und du verdienst kein Geld damit. Und das ist für viele Leute dann halt ein Problem, wenn das dein Lebensunterhalt ist, dass du irgendwelche Videos ins Internet machst. Und gerade so für Leute, die beispielsweise so News-Videos machen und dann halt über irgendwelche Dinge sprechen, die passieren, die werden dann recht häufig irgendwie, fallen die halt in diese Filter rein, und dann kannst du dein Video halt nicht monetarisieren, und ja, das heißt dann halt, du hast irgendwie so ein Drittel deiner Views und irgendwie kein Geld dafür.
Leider kein Essen für dich heute Abend.
Genau, und das ist dann halt ziemlich scheiße.
Das stimmt.
Aber es ist halt irgendwie schwierig, weil ja, YouTube hat da halt auch einen scheiß Job, weil sie halt so zwischendrin sind, zwischen den Creatern und den Werbetreibenden, die halt irgendwie
Also ich meine, die machen genug Geld, dass sie einfach mehr Leute einstellen können, die sich mal darum kümmern, dass da halt kein Shit gepostet wird. Also,
ja, aber das
kann nicht immer alles automatisiert werden.
Das funktioniert halt nicht. Also sie müssten halt irgendwie so ein Community-Ding draus machen, dass das irgendwie funktionieren würde, weil das skaliert halt einfach nicht. Ich weiß nicht, es werden, glaube ich, irgendwie um die pro Minute sind es, glaube ich, irgendwie 400 Stunden Videomaterial oder so. Ich glaube, irgendwie so absurd war die Zahl. Und das halt. Das kannst du halt irgendwie, da kannst du noch so viele Leute einstellen.
Aber ich finde trotzdem, dass da YouTube in der Verantwortung steht, weil das Geld verdienen, das skaliert ja auch. Warum soll denn quasi nicht das entsprechend aufpassen, auch skalieren? Weil ich meine, Geld kriegen sie für die Videos, ja? Und für die Werbung, die davor geschaltet wird.
Ja.
Ich finde, da sind die dann auch in der Verantwortung, weil das ist ja nicht anders.
Sie sind schon in der Verantwortung, aber es lässt sich halt irgendwie nicht.
Es ist nicht ein einfaches Problem, aber ich meine.
Ja, ja.
Ein einfaches Problem wäre es natürlich.
Sie sollten da schon irgendetwas tun. Aber eben, ich glaube nicht, dass das YouTube einfach hingehen könnte und einfach im Prinzip jedes Video von jemandem reviewen lassen. Das ist halt einfach nicht möglich.
Ja.
Aber ja.
Muss man sich halt was überlegen, ja.
Tja.
Ja, nicht zu viel. Das ist gefährlich, wenn man da anfängt, was zu überlegen. Weil dann kommen wir hinterher zu Filteralgorithmen.
Ja, aber die haben es halt ja schon.
Also ja,
haben sie jetzt genau gemacht.
Schon, genau. Ja, genau. Daher kommt ja auch die Idee der EU, dass, oder dieses, wir haben letztes Mal davon gesprochen. Lass uns weiterreden, bevor wir wieder in den Pfad runtergehen.
Okay.
Was treibt denn unser Dotcom?
Der hat ein Interview gegeben.
Oh yes.
Genau, könnt ihr euch angucken. Man hätte es auch in Lesefug packen können oder so. Ich habe es jetzt mal hier in den Dotcom der Woche gepackt. Er sagt, er wird auf jeden Fall dieses Verfahren gewinnen, was da gerade läuft. Und ja, könnt ihr euch durchlesen. Da ist ein Spiegelreporter irgendwie mal da hingefahren zu ihm. Und jetzt, wenn ich hier auf Spiegel Online klicke, kommt gleich, boah, deaktivieren Sie Ihren Adblocker, da kommen wir
bitte gleich. Bitte deaktivieren Sie.
Also muss ich da gleich wieder runtergehen. Schade, also wenn ihr einen Adblocker habt, dann könnt ihr Spiegel vielleicht nicht aufrufen. Kann ich jetzt aber auch nichts für. Ansonsten netter Artikel, den man sich
lesen kann. Kannst du ja auf archive.org lesen.
Aber war jetzt nur im Chrome, ich glaube im Firefox heute konnte ich ihn lesen. Ja. Da war alles auch leer.
Also bei mir ging's.
Ich glaub,
und ich habe auch einen Adblocker.
Ja, vielleicht sind Adblocker unterschiedlich. Also der im Opera scheint hier diesen Spiegel-Ding zu triggern.
Trigger. Es fühlt sich getriggert.
Genau. Also könnt ihr euch mal durchlesen. Der Dotcom hat mal gesagt, wie es ihm so geht und dass er gewinnen wird und wie viel wenig Geld er doch im Monat gerade hat.
Ach man, traurig.
42.000 Euro, glaube ich.
Ach Gott,
so.
Wie soll denn der damit leben? Da kann ich noch nicht mal ein Steak verkaufen.
Ja, danke. Ja, das ist
jede
schon,
Minute.
Ist schon hart. Und wie feiert Julian Assange und so. Ganz interessant, fand ich. Und deswegen hier mal als Dotcom der Woche Lesefu-Empfehlung mal zu gucken, wie dem so seine Welt aussieht. Ja. Dann haben wir jetzt eine Bundescloud. Kommen wir zu den News, oder?
Ja.
Sind wir schon bei den News?
News.
Wir sind durch.
News. Die Bundescloud.
Erzähl mir mehr von der Bundescloud. Was kann die? Bekommt dann jeder?
Nee.
Ist das mit der E-Mail?
Ja.
Yes.
Genau.
Kann ich mich mit meiner E-Mail dann anmelden?
Ja, bestimmt.
Wie viel Megabyte Speicher kriege ich denn da?
Zwei.
Drei
Megabyte.
Ja.
Kriegen wir aber nicht ganz eine Sendung dann drauf gespeichert, auf unsere Bundes. Wenn wir zusammenlegen, haben wir schon.
Du kannst die einfach als HTML-Seiten ablegen und dann.
Wir können sie auch auch auf Pastebins werfen.
Ja.
Oder ins Usenet oder so, ja. Das ist quasi genauso nützlich.
Gut.
Okay, erzähl mal von der Bundescloud.
Die Bundescloud, also die Bundesverwaltung hat, also das ITZ-Bund, also das Informationstechnikzentrum.
It's Bund.
Ah,
wunderschön.
Hat entschieden, Nextcloud, groß auszurollen für alle 300.000 Anwender in den unterschiedlichen Behörden und Ministerien. Also die kriegen jetzt alle einen Account dort und müssen halt oder dürfen ihr Zeug dann nicht mehr bei Google Drive oder Dropbox ablegen, sondern haben dann halt eine eigene Nextcloud-Instanz für schon sehr, sehr viele Anwender und werden die dann betreiben. Und das ist doch.
Was soll darauf geteilt werden? Also so ein.
Naja, gut, die werden wie du so in deinem normalen Alltag als Bundesfuzzi.
Also ich würde einen Fax schicken.
Du würdest einen Fax schicken. Oder die E-Mail abtippen oder so.
Nee, ausdrucken.
Ausdrucken.
Ja. Also sobald ich quasi herausgefunden habe, also wie
ganz,
man sich bei
normal,
der E-Mail
anmelden
kann. Also
wenn du mit Leuten in deinem Büro oder zwischen irgendwelchen anderen Behörden Daten tauschen willst, kannst du die jetzt halt da hinlegen und teilen.
Wenn es nicht in eine E-Mail passt oder was?
Wenn es zum Beispiel nicht in eine E-Mail passt. Übrigens, wenn es nicht in eine E-Mail passt, du kannst, hast ja auch bei Nextcloud so File, also in Thunderbird kannst du so ein File-Linker-Gedöns anlegen und da würde dir automatisch, wenn du sagst, hier senden, sagt dir Thunderbird, das ist aber über 10 Megabyte groß, willst du es nicht direkt auf die
Nextcloud
laden? Und also du kannst du deine eigene eintragen.
Deine eigene.
Und es direkt dann als Link zurückkriegen. Finde ich ganz
das
cool.
Ist
cool.
Ich
ganz
cool.
Das cool. Funktioniert.
Das ist ein relativ cooler Feature. Ja.
Kann ich, wenn ich es raussuche, nochmal verlinken. Gibt's auch für Outlook, also die Leute, die Outlook haben, gibt's das irgendwie auch, muss man dann, glaube ich, bezahlen. Dasselbe gibt's aber auch für Thunderbird in umsonst und gut.
Und gut.
Also Thunderbird hat sowieso so ein Ding eingebaut. Lädt es dann aber irgendwo, keine Ahnung, obskur
Box
irgendwo hoch.
Schlägt er standardmäßig vor.
Ja, gut, dann ist es Box. Und die haben aber, Nextcloud hat so ein Plugin geschrieben, dass du dann deine eigene Nextcloud angeben kannst und dann fragt er dich halt beim Hochladen, möchten sie nicht hier hinladen? Und dann sagst du, ja, und dann gibt es den Link und dann kannst du den wegschicken. Ja. Genau. Und ja, also Glückwunsch da an Frank und das ganze Nextcloud-Team, Firma, die da das irgendwie hingekriegt haben, dass jetzt das wenigstens in einem größeren Punkt die Bundesbehörden mal was Gutes machen.
Sind sie deswegen extrem,
extrem positive News. Ja, hat mich auch sehr gefreut.
Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass quasi, wenn du beim deutschen Staat was platzieren willst, dann kannst du keine amerikanische Firma sein. Und dass die jetzt hier quasi sich wieder ausgegliedert haben, war vielleicht ein guter...
Naja, also ich meine, wenn man sich anguckt, wie viel Geld Microsoft von den deutschen
Bundesbehörden kriegt. Ja gut, aber das ist ja nur, weil die so hart gelobbyt haben schon, aber immer noch
ja,
Lobbying
aber
sind.
Kontradiert deine gerade
gesagt. Also es ist einfacher zu platzieren vielleicht. Das zum Beispiel so, es werden zum Beispiel lieber von Artemedia und von, wie heißt die andere, diese eine Security-Firma aus Deutschland, werden die Router eingekauft, anstatt von Cisco.
Okay.
Und ja, was Deutsche sind halt einfach vertrauenswürdig, ja. Sind einfach nette Leute.
Ja, also wenn man nicht Huawei, also den Chinesen, seine Daten geben will und Cisco, der NSA, seine Daten geben will.
Ja, richtig. Und quasi als, wenn man dort tatsächlich auch ein Ziel ist von externen Entitäten, dann kann man sich das ja schon überlegen, ob das und dann vielleicht sowas nimmt. Also ich find's cool. Auf jeden Fall eine super Sache. Und ja, das heißt, es kann aber dann auch mit Nextcloud nur besser werden, quasi wenn jetzt quasi das verwendet wird und da dann vielleicht sogar Support geliefert wird, dann wandern die Sachen vielleicht auch in Upstream wieder.
Ja, hoffentlich, ja, natürlich.
Wunderbar.
Also ich habe jetzt nicht nachgefragt, steht jetzt
aber ich denke,
nicht drin,
das wird laufen.
Auf jeden Fall, wenn es irgendwelche Performance-Verbesserungen oder sowas gibt, fließen die garantiert ein. Ja, also ich meine, kann durchaus sein, dass die jetzt noch ein spezielles Security-Modul da irgendwie schreiben, was halt nicht öffentlich geht, aber abgesehen davon wird garantiert alles, was die da an Verbesserungen vornehmen, auch wieder in Upstream gehen.
Ja, das war ja auch, was er gesagt hat, warum auch der Split passiert ist.
Ja, genau.
Weil es mehr Community-driven
also hat halt
sein soll.
So ein Open-Core-Modell, ne? Du hast halt eine Open-Source-Software und verkaufst halt noch Plugins und so Sachen ringsrum und bei Nextcloud ist es ja, sie verkaufen nur Dienstleistungen noch dazu, aber das Produkt ist komplett Open Source, ja. Genau, das ist der Unterschied. Ja, nee, also es ist eine sehr, sehr positive News diese Woche.
Super gut einfach.
Genau. In die gleiche Kerbe schlägt, glaube ich, auch noch was anderes. Kommt, haben wir das gleich danach? Nee, hatten wir doch. Ah, doch. Die Sachen sind hier doppelt und dreifach drin. Genau, die Stadt Dortmund will auch Open Source einsetzen.
Ja, genau, das ist auch eine sehr, sehr schöne News, wo ich drüber gestolpert bin. Und zwar haben die sich entschlossen, Open Source wesentlich stärker zu pushen und in der Verwaltung einzusetzen. Und das passt eben extrem gut dazu, dass andere Städte sich da gerade massiv gegengewendet haben, siehe München. Und passt aber auch zu dem vor einigen Sendungen gepickten Report in der ARD-Mediathek darüber, dass es, wie kritisch es eigentlich ist, dass Microsoft so hart lobbyt und die Leute ungeachtet der besseren Alternativen und für die Gemeinnützigkeit wahrscheinlich auch politisch besseren Alternativen trotzdem weiter Microsoft das Geld in den Rachen schmeißen. Dortmund will da jetzt wesentlich mehr von den Möglichkeiten von Open-Source-Software profitieren und hat sich dazu entschieden, zusammen mit der Arbeitsgruppe Open-Source, wie heißen die? Arbeitsgruppe
DO, also für Dortmund und dann
FOSS, nee, DOFOSS, also genau.
DO, genau. DOFOSS.
Da mit denen zusammenzuarbeiten und aktiv zu werden und sie hoffen auch auf viel Input aus der Community, um das zu einem Erfolgsprojekt werden zu lassen. Ja. Mhm.
Ja, schön. Ja, schön, gut, muss man natürlich gucken, Fall, was dabei rauskommt und wann es dann soweit ist, dass da, ja, dass da wirklich dann Fortschritte sind, aber das ist schon mal geht in die richtige Richtung. Und lässt hoffen, dass doch nochmal andere Verwaltungen auf die Idee kommen, das dann wieder nachzumachen, weil wie du ja gerade gesagt hast, genau, es bringt nichts, da nur Geld in eine Richtung zu schmeißen und nicht genau zu wissen, was man dafür kriegt sozusagen, nur weil es der Marktführer ist sozusagen und weil sie einfach ziemlich viele Leute hart gelobbyt haben, kann man halt an anderer Stelle, wenn alle Verwaltungen Deutschlands sich da mal zusammentun würden, würde so viel Geld rauskommen. Da könnte man in Deutschland gut richtige Lösungen entwickeln, die dann nicht so kaputt ist, hoffentlich auch nicht wie dieses B-Postfach da von hier, diesem Verein, sondern auch was Richtiges, also wenn man da richtig Geld in die Hand nimmt, ja, und nicht nur das Billigste ausschreibt.
Geld ist meistens ja aber auch nicht der einzige Faktor. Es ist ja auch einfach diese vergangene Zeit. Das war ja in München dann auch der Punkt. Die hatten zwar zum Schluss dann eine Lösung stehen, aber keine Motivation mehr und die Zeit lief gegen sie, dass sie das durchhalten konnten, diesen Erfolg auch voll auszurollen. Um das nochmal, diese News nochmal richtig einzuordnen. Dortmund hat leider noch nicht beschlossen, dass sie die Verwaltung umstellen. Dortmund hat beschlossen, dass sie den Einsatz freier Software und offener Standards systematisch untersuchen. Es ist noch ein ganzes Schrittchen vorher, aber gerade deswegen ist so Input von der Open-Source-Community jetzt gerade so wichtig, weil sie jetzt erst darauf hingewiesen werden müssen und jetzt erst wirklich formal ein offenes Ohr dafür haben, zu erfahren, was sie alles mit der Open-Source-Software besser machen können.
Okay. Ja, also wie gesagt, Schritt in die richtige Richtung. Gucken wir mal, was so die nächsten Jahre dabei rauskommen. Okay. PyPy.
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 Was gibt's da?
PyPy-Po.
Genau. Die haben jetzt eine neue... PyPy-Po
10.
Ja, nee, das sind zwei verschiedene Sachen. PyPy ist der Python Package Index. Das ist so ein Web-Ding und ich glaube, die API hinten dran gehört auch dazu, aber sie haben vor allem das Web-Ding neu gemacht. Also wenn du
sieht anders aus.
Genau, sieht jetzt halt nicht mehr, wer das von vorher noch kennt, dass das User-Interface vorher war halt so ein bisschen in die Jahre gekommen und so.
In die Jahrzehnte gekommen.
Ja, eher so in die Jahrzehnte gekommen, genau, es sah so ein bisschen so aus. Die Seite ist so wie von 2000 oder so. Mhm. Hat halt funktioniert, aber ja.
Eigentlich haben es alle nur mit PIP benutzt, weil man die Webseite nicht anschauen wollte.
Genau, und das ist halt im Prinzip der Index, wo man all seine Pakete registriert und hochlädt und so. Und außerdem ist jetzt PIP 10 da, wo man sich diese Pakete installieren kann. Das ist halt das Package Management in Python. Hm. Und das ist eigentlich ganz gut. Ja,
wir hatten es vor ein paar Monaten mal, dass quasi auch von der Python Foundation der Python Package Index ein bisschen quasi erneuert werden sollte. Also, dass es quasi ein offizielles Projekt wird, nicht so ein quasi so, ja, ist nice, dass wir es haben, sondern es offiziell jetzt. Und das ist schon eine coole Sache auf jeden Fall.
Genau, und es sieht jetzt halt auch nicht mehr scheiße aus. Ja. Das heißt, es macht halt auch Spaß, da irgendwie nach irgendwas zu suchen und irgendwie mal zu schauen, welche Version das da denn schon so gibt und so. Was eigentlich schon ganz praktisch ist. Genau. Ich habe hier auch noch die heiße Ding gepickt. Ja.
Oben immer schön der Eintrag, wie man dann auch das Paket installiert.
Genau. Find ich sehr gut. War lang überfällig. Haben sie jetzt endlich mal gemacht. Ich glaube, hinten dran, so API und so, haben sie zwar auch ein bisschen was gemacht mit PIP 10 und so, aber halt, ja, davon bekommt man normalerweise nicht so viel mit, wenn man das nur so casual benutzt. Aber ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Was ja ganz cool wäre, wenn die API jetzt hergeben würde. Oder, also es war früher so, dass irgendwelche HTML-Index-Seiten noch gepasst wurden für Pakete, aber ich glaube, die Zeit ist zum Glück jetzt auch vorbei.
Ja, ich glaube, das haben sie auch mal separiert, dass sie so eine richtige
API
haben. Ja, ja, genau. Ja,
wo man dann sagen kann, was denn die letzte Version? Und dann kriegst du die letzte Version. Ist ja auch schon schön.
Wäre ja auch ganz praktisch.
Irgendwie schon, ja. Ja, auf jeden Fall sieht schick aus. Ja, nice. Und PIP 10 und welche
genau, wenn ihr PIP benutzt, was war's? PIP install -- upgrade PIP oder so.
Ja.
Dann habt ihr das neueste PIP.
Wunderbar.
Genau. Und der nächste könnte eigentlich auch ein Lesefuß sein oder so. Aber ich habe gedacht, ich nehme es dazu, weil es geht auch um Python. Improving the performance of a Python script until nothing makes sense anymore. Der hat da irgend so eine Coding-Challenge gelöst und beschreibt dann halt so ein bisschen, wie er vorgegangen ist, und dann hat er angefangen zu optimieren.
Das heißt, er hat quasi die Lösung schon gehabt und dann wirklich angefangen.
Genau, es geht, glaube ich, bei dieser Challenge auch ein bisschen darum, dass du so schnell, also schneller ist halt besser.
Ja.
Und da hat er es halt mit Python gemacht. Und das Problem zu lösen und so finde ich gar nicht so interessant. Was ich interessant finde, dass er dann halt herausgefunden hat, in einem Python-Script gibt's diese, ja, was ist es denn, so dieses Magic-Dinge, wie, dass du underscore, underscore name, underscore, underscore, gleich underscore underscore main underscore underscore machen
kannst. Ja, okay,
das ist halt so, wenn du dein Script dann aufrufst von der Kommandozeile und nicht über einen Import, glaube ich, wird das halt ausgeführt.
Wie es
im Detail funktioniert.
Ja, also normalerweise schreibst du quasi, also du kannst deine Main-Funktion einfach quasi direkt hinschreiben und wird es ausgeführt beim Starten. Und was normalerweise immer vorgeschlagen wird, ist, du checkst quasi, ob es gerade ausgeführt wird, also ob diese Datei, die gerade importiert wird, ob die gerade ausgeführt wird, und das ist mit diesem ifname gleich main, und dann ruft die Funktion an, ruft die Funktion aus. Und seine quasi, was er rausgefunden hat, dass es dann tatsächlich schneller startet. Und das ist lustig eigentlich.
Genau. Also eigentlich würde man ja erwarten, wenn man das ein if weglässt und, also wenn man das Ganze einfach direkt ins Script reinschreibt und sagt, ja, führ es halt aus, müsste das Erwartung, also so vom Gefühl her, müsste das ja schneller sein, als wenn man das Ganze in eine Funktion packt und dann am Anfang noch checkt, läuft man jetzt gerade als Script und dann die Funktion ausführt. Ist aber nicht so. Und das ist so ein kleines...
Der Grund ist?
Ja, ist so ein kleines Ding in der Implementation von CPython und auch aktuell, glaube ich, allen anderen oder den meisten Python-Implementationen, die es so gibt. Dass diese PyC-Files erstellt werden und dass sie dann, wenn sie in der Funktion drin sind, als Array implementiert sind, anstelle eines Dictionaries, und das ist dann halt schneller.
Okay.
Und das ist recht gut.
Magic.
Das ist halt echt so Magic. Und wenn ihr mal so Kram optimiert, könnt ihr da nochmal irgendwie so 3 Millisekunden oder so sparen.
Oho.
Je nach Problem. Also in seinem Beispiel sind es jetzt 3 Millisekunden, glaube ich.
Ja. Aber natürlich, wenn ihr die Komplexität von eurem Algorithmus von von n hoch 2 auf o von n optimiert, dann ist natürlich mehr Gewinn.
Ja. Aber also das ist jetzt mehr so ein esoterisches Problem, dass man hier ein paar Millisekunden optimieren will. Also ja, da muss man dann vielleicht eher schauen, warum der Algorithmus scheiße implementiert ist und nicht.
Ob ihr die Möglichkeit habt, den Algorithmus besser zu schreiben.
Ja. Wobei eben vielleicht, ich könnte mir noch vorstellen, wenn man dann das irgendwie mit sehr, sehr großen Daten macht, dass das vielleicht auch relevant ist, ob die Implementation hinten dran dann irgendwie Arrays oder Dictionaries verwendet. Aber ja, also es ist eher so ein esoterisches Problem, dass man ich nehme jetzt an, in meisten Python-Scripts ist es halt einfach egal. Aber ich fand es trotzdem ganz lustig. Und
coole Sache.
Der Artikel ist auch sonst ganz, ganz nett geschrieben, so wie er so vorgegangen ist, das Problem zu lösen. Genau.
Ja.
Kann man gut durchlesen.
Wunderbar. Okay. Wunderbar.
Dann kommen wir zu was Rechtlichem. Der BGH, also der Bundesgerichtshof, hat heute entschieden, du das mit Werbeblockern ist total okay.
Okay. Ja. Das ist gut, oder? Das ist eine gute Sache.
Also, Hintergrund der Geschichte ist, dass der Axel Springer Verlag gegen AO, also die irgendwann mal Adblock Plus gekauft haben, und auch Flutter gekauft haben, haben wir jetzt auch Flutter gekauft, dass die mit ihrer Software und dem, dass sie ja bestimmte Werbung dann doch durchlassen und halt auch diese Easy-List betreiben, glaube ich, damit zumindest nicht gegen unlauteren Wettbewerb oder sowas verstoßen.
Immerhin.
Läuft noch eine weitere Klage vom Springer Verlag, wo sie dann auch sagen, sie verstoßen gegen Urheberrecht, weil ja der Quellcode, also der HTML-Code, ist ja ihr Eigentum und da darf ja jetzt niemand angreifen. Also das wird ist da jetzt noch nicht entschieden worden. Das wird irgendwann mal wahrscheinlich noch dann auch vom Bundesgerichtshof landen. Aber die Punkte, die hier jetzt zur Entscheidung lagen, sind in allen Punkten abgelehnt worden. Und da hat sozusagen AO, also der IO, wie auch immer man die ausspricht, hat da in allen Punkten gewonnen. Axel Springer will aber noch eine Instanz höher gehen und auch Verfassungsbeschwerde einlegen. Also da würde dann das Bundesverfassungsgericht sich eventuell mit diesem Thema nochmal beschäftigen. Aber bisher erstmal sozusagen eine positive News. Von dem Geschäftsmodell von AO kann man jetzt oder IO kann man jetzt halten, was man will. Aber allgemein.
Adblocker sind trotzdem eine gute Sache.
Adblocker muss man haben, sonst geht man halt unter.
Ansonsten kann man das Internet leider nicht benutzen. Ja. Ich verstehe das ja nicht, wie Leute auf ihrem Tablet surfen können ohne Adblocker. Das ist eins von den Sachen, ja. Ich meine, dein Tablet ist schon
scheiße. Kannst du ja mittlerweile auch auf dem Tablet haben.
Ja.
Kannst du ja haben.
Was?
Musst du halt machen.
Wie, was?
Adblocker.
Ja, aber zum Beispiel hast du ein Android-Shit-Tablet, ja? Du hast es nicht geroutet. Und du hast einen Chrome.
Geht nicht.
Und dann
bist du gefangen. Nein, du nutzt halt einen Firefox.
Ja, klar, musst du halt machen.
Mit Adblocker.
Ja. Aber ja, wenn das quasi standardmäßig halt kommt und du kennst ja zum Beispiel deine Mutter. Ja.
Ja.
Und,
ja,
du
aber
und du denkst dir so.
Ja, aber die muss halt auch einen Firefox oder einen Chrome halt mit Adblocker. Also ich meine, das musst du ja auch einrichten. Also kannst du den auch auf dem Tablet das richtig einrichten. Also ich meine, die normalen User kommen auch nicht auf die Idee, sich einen Adblocker in ihrem Browser einzubauen.
Warum eigentlich nicht?
Ja,
jetzt, wo das Gerichtsurteil durch ist, sollte es ja wohl klar sein, dass du es machen kannst.
Gut.
Jedenfalls, das ist schon echt krass. Also Leute, die das Internet ohne Adblocker benutzen, haben meinen Respekt verdient, ja.
Die sind schon echt krass.
Die sind einfach komplett schmerzbefreit, ja.
Na gut, sie wissen es halt nicht anders. Mhm.
Das stimmt.
Fuchsia?
Fuchsia, was ist das?
Fuchsia, das
der Nachfolgesystem für Android.
Von Android, ja. Und es ist kein
für Android?
Ja, nee, ist selbst geschrieben. Google hat jetzt ein eigenes System gebaut. Sie sind satt, dass sie ihr Zeug open sourcen müssen. Unterstelle ich Ihnen jetzt mal.
Ich glaube, das hat eher so ein bisschen damit zu tun, dass sie halt irgendwie von Oracle verklagt werden, weil sie Java da eingesetzt haben und so.
Dann könnten sie im Kernel immer noch Linux benutzen.
Ja, richtig.
Das ist nicht der Grund. Ich glaube, Google hat auf der anderen Seite ja auch so ein bisschen, was man, wenn man so dem Hörensagen Glauben schenken kann, das Not Invented Here Problem. Und das könnte natürlich auch sein, dass sie damit voll da reinlaufen. Vielleicht auch erfolgreich sind, das ist eine andere Nummer. Aber erstmal klingt es nach einem ordentlichen Vorhaben, so ein System komplett selbst zu schreiben.
Ja, aber ich glaube, wenn das jemand kann, dann ist es halt.
Ja, dann hat Google die Ressourcen dafür. Das ist.
Die haben auf jeden Fall genug Geld, ja. Also das kann man jetzt mal sagen.
Und ich meine, Apple macht das ja auch nicht groß anders. Also iOS ist ja auch, die haben ja auch nicht ein Linux drunter genommen, sondern die haben sich halt auch irgendwie BSD. So ein paar, ja, halt so ein paar Dinge von BSD, aber das macht ja Google, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das halt auch der Plan, sie klauen sich halt so ein paar Dinge irgendwie so von BSD und ein paar Dinge, die irgendwie unter MIT-License sind und so und, oder irgendwie so Apache-License und dann basteln sie sich da halt ein eigenes System zusammen, was sie dann halt voll unter Kontrolle haben im, ja, anstelle halt irgendwie in Linux zu nehmen und da irgendwie so lang dran rumzufrickeln, bis es kann, was sie wollen. Ob das eine gute Entscheidung ist, kann ich auch absolut nicht abschätzen, aber ja, ich glaube, wenn das jemand kann, dann ist es halt Google.
Traurig, aber nur, weil sie so viel Geld haben. Das könnte natürlich jeder andere Konzern auch, aber ob was wollte, ist ja noch eine andere Frage wieder.
Ja gut, also ich meine, Windows ist damit ja auf die Nase geflogen, also von dem her. Ah, Microsoft.
Mit was?
Na, mit ihrem Windows Mobile.
Ah, ja.
Du musst halt immer noch die richtigen Hebel haben, das Ganze auch in den Markt zu bringen. Aber das haben sie natürlich durch ihre Position mit Android.
Genau.
Ja, also. Genau. Also. Mhm.
Wie sieht es dann aus? Wird es dann geopen sourced oder nicht? Oder doch? Oder wie ist es?
Also ich,
na gut, es ist open source. Es ist BSD-Lizenz, MIT, Apache-Lizenz. Also
alle drei zusammen.
Wird ja, nichts steht hier. Eine Kombination aus, keine Ahnung. Wir nehmen mal BSD, MIT, Apache, mixen das mal durch. Und
ich glaube, nur weil da verschiedene Projekte einfach damit drin verkribbelt sind, die halt unter diesen Lizenzen stehen, oder?
Frage. Aber ich glaube, dass der zumindest den Prototyp, den sie da am Bauen sind, da gibt es zumindest so ein Git-Repository. Ich sehe gerade nicht, ob man sich da wirklich, ob da alle Sourcen drin sind und so, aber ich nehme schon mal an, dass sie einen Großteil davon wieder irgendwie open sourcen, weil schlussendlich haben sie ja trotzdem im Prinzip ihre Google Services und über diese machen sie dann halt das Gatekeeping. Muss ich sagen, ha, aber du bekommst jetzt halt keine Google Services und die Google Services musst du lizenzieren. Und wenn du halt keine Google Services hast, dann hast du irgendwie keine guten Maps APIs und irgendwie.
Ja gut, aber das stört diese ganzen Billigsthersteller ja nicht. Und die sind letztendlich die den Ruf von Android ruinieren, oder?
Das, ja.
Das ja. Ja, genau, also das Problem, genau, das ist eigentlich das Problem, das müssen sie auch mal in den Griff kriegen.
Was an Fuchsia?
Diese Update-Policy dann, das bringt jetzt dann, ja nur weil es ein neues Betriebssystem ist, sind die alten Probleme ja deswegen nicht weg, ne?
So ist es. Was an Fuchsia auch interessant werden könnte, ist die Programmiersprache, die sie da gerüchteweise pushen. Und zwar sagt die Gerüchteküche, dass die von Apple entwickelte Programmiersprache Swift auch unter Fuchsia zum Einsatz kommen soll. Es hieß zuerst, also erst, das läge ja viel näher, wenn das eine der Google-Sprachen wäre. Dart wäre da zum Beispiel so ein Kandidat. aber im November.
Warum meinst du sich in Rust? Alle lieben Rust.
Genau. Ende letzten Jahres wurde dann wohl bekannt, dass Google an der Umsetzung von Swift dafür arbeitet.
Aha.
Hm. Na gut.
Gut.
Ja, vielleicht kann man dann direkt die iOS-Apps darauf doppelklicken oder so.
Genau. Mal cross-kompilieren schnell.
On-Demand Cross-Compiling.
Ja. Ja, also ich meine, das ist jetzt noch immer noch in den Anfangsstadien, solange ich da jetzt kein Telefon in der Hand habe mit dem Ding. Und auch dann kommt es ja drauf an, wie sie das mit den ganzen Apps machen. Also da haben sie, entweder bringen sie echt ein ganz neues Telefon raus und dann müssen alle ihre Apps neu schreiben, oder sie müssen halt die ganzen Android-APIs mit dabei haben, dann haben sie immer noch das Java-Problem. Also da sind so viele Sachen jetzt ungeklärt, dass ich da jetzt einfach mal sage, ja, interessant, sie bauen an was, aber viel mehr kann man dazu jetzt auch noch nicht sagen, außer abwarten, Tee trinken und dann mal schauen, wie es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr aussieht. Also, ich meine, Google ist jetzt nicht Apple, die dann einfach mal sagen, morgen Entwickler, wird alles besser und ihr schreibt jetzt mal schnell alles um, weil wir stellen das Alte ab. Kann ich mir jetzt auch noch nicht so richtig vorstellen. Ja. Von dem her.
Wie ist das Content, dieses Fuchsia als Over-the-Air-Update?
So, whoops. Ich glaube das nicht. Nee. I seriously doubt it. Also wir werden Android noch eine sehr, sehr lange Weile mit uns rumschleppen.
Ja.
Ja, siehe die ganzen Leute, die immer noch ein Android 2, 4, 3 haben. Ja.
Beste Sache, bestes Android.
Leute, stellt euch drauf an, es wird auch die nächsten 10 Jahre noch Android geben. Ja.
Solange DriveThru drauf läuft, kein Problem.
Wichtiger Punkt.
Habe ich schon mal gesagt, dass DriveThru sehr gut ist.
Android, es ist ja aber auch nicht so schlimm, wenn es Android noch 10 Jahre gibt, wenn die Leute zumindest Android P nehmen, weil das hat ein cooles neues Feature.
Was ist Android P? Welche Version ist das? 8 oder so?
Ja.
P.
P halt.
P für.
Tja. Okay. Wenn man,
Popcorn.
Popcorn. Wenn man Android Popcorn.
Die 9. Version, das ist Android 9.
Android 9.
Und was ist denn das für ein API-Level?
Boah,
9, ist doch einfach.
Nee.
Ja, also die, was sind das, 20, 25?
21?
Nee, 22? 24.
Irgendwo, 24? Ja, irgendwo so darum. Naja, ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall verschlüsselte DNS-Anfragen und es automatisch aktiviert.
Aber das heißt, was benutzen die dann als DNS-Backend? Weil dann geht es ja nicht mehr über den normalen DNS von deinem Netzwerk, oder?
Der Server muss es halt.
Genau.
Ja, das können sie nicht machen.
Sie machen es nur, wenn es der Server unterstützt, und darum habe ich es gepickt. Wenn ihr selber DNS-Server betreibt, wäre vielleicht
so unbedingt Zeit, machen, ja,
sich damit auseinanderzusetzen. Das Ding ist auch, es ist irgendwie so eine, naja, so eine halbe Lösung irgendwie, weil es halt DNS over TLS, das heißt, ist halt eine Transportverschlüsselung. Also, ja, wenn ihr irgendwie als gut, DNS-Server also irgendjemanden eintragt.
Wenn ihr Google eingetragen hat, dann sieht auch Google euren ganzen. Also am
sieht
Ende
Google halt immer noch
Traffic.
Alles.
Aber das ist quasi immer so. Also gut, wir hatten auch mal gesagt, es gibt auch noch ein paar DNS-Sachen, wo man auch Anfragen so in so vielen Schritten stellen kann, dass es dann nicht mehr ganz klar wird, aber ja, im Endeffekt, ja, ihr könntet euren DNS-Traffic ja auch noch verteilen oder ihr betreibt euren eigenen Resolver lokal. Geht wahrscheinlich auch auf ein Android-Telefon, wenn man das machen will.
Am besten alles an ICQ schicken. Über ICQ einfach
Resolver,
ja.
Überall lokalen Resolver installieren und noch den benutzen.
Gibt es auch den ICQ-Resolver? Das schickt dann einfach an irgendeinen von deinen Online-Kontakten, fragt den so, Entschuldigung, was ist die IP-Adresse?
So, warte, lösen wir doch mal die IP-Adresse.
Aber nur mit Soundausgabe, bei jeder DNS-Anfrage.
So, auf so eine, auf Slashdot oder sowas raufgehen, 100 fucking Nachrichten an eine deine Freunde, 2, die online sind. Entschuldigung, was ist die IP-Adresse? Was ist eine IP-Adresse?
Gut, also Android P kann jetzt dann DNS over TLS. Sehr gut.
Apropos DNS und TLS speziell. Code.jQuery.com, das Zertifikat abgelaufen. Und jetzt gehen schon die ersten Skripte einfach kaputt, weil natürlich alles darauf besteht, dass Code.jQuery.com funktioniert. Natürlich echt super unpraktisch ist.
Weiß man, warum das passiert ist? Oder warum das passiert? Wer hat da geschlafen?
Ja, irgendwie ist hier auf jeden Fall alles kaputt.
Aber es ist schon lange kaputt.
Tja. Die haben irgendwas umgestellt, oder?
Nein, es ist noch ein Zertifikat. Nee, 2000.
CodeJQuery.com ist auf jeden Fall eine relativ wichtige Domain irgendwie für, oder Org?
Es ist bis 2019 ausgestellt, das Zertifikat.
Ja. Nee, also da ist gerade irgendwas ausgebaut. Jedenfalls, denen ist wohl irgendwo das Zertifikat gut gegangen. Und das Problem ist quasi, dass dieses jQuery-Zeug relativ viele Leute und relativ viele Webseiten hotlinken und dann explodiert es natürlich überall an allen Stellen.
Na, das Zertifikat ist einfach nicht für die Domain ausgestellt.
Es ist lhwcdn.net.
Ja, genau.
Tja, was ist das auch immer? Jedenfalls da alles kaputt und alle sind traurig.
Tja, was lernen wir daraus? Halt
immer
Let's Encrypt benutzen.
Nein, immer alles selber betreiben.
Ja, Let's Encrypt selber betreiben. Oh, warte.
Nee, aber... Nee,
jQuery selber betreiben.
Ja. jQuery selber betreiben. Ach so, ja, stimmt. Du sollst nicht hotlinken. Though shall
nicht
not
einfach
hotlink.
Nicht sich auf externe Sachen verlassen, die du nicht unter einer Kontrolle hast. Oder dann damit leben, wenn es kaputt geht, es halt kaputt ist. Dann musst du halt wissen, ja, hast du dich auf externe Sachen verlassen,
selber schon
ist halt eigenes Pech. Das ist dann halt so.
Bist halt, ja, hast halt verkackt. Dafür musst du dich nicht drum kümmern, dass es immer gehostet ist.
Ja. Dann kommen wir wieder zu Enterprise-Sachen, die garantiert nicht kaputt
Niemals.
Gehen.
Niemals.
Java 10.
Ja. Java 10 auf Raspberry Pi. Ja.
Das ist nicht mehr Enterprise. Nice. Das ist Technologie auf den kleinen Geräten.
Was ist das? Enterprise so. Basteln? Enterprise Bustle Edition?
Die Bustle Edition. Do it yourself Enterprise Edition.
Also mit es tut sich ja so einiges im Java-Ökosystem und deswegen ist es noch viel mehr möglich geworden, dass jeder sein eigenes JDK zusammenschnürt. Und jetzt ist Bellsoft hingegangen und hat mit dem Liberica JDK 10 extra eine für den Raspberry Pi optimierte Version rausgebracht. Für den Raspberry 2 und den Raspberry 3. Und davon gibt es drei Varianten, eine als Client, eine als Server und eine Minimalvariante. Und es gibt natürlich auch ein JRE, also nur für die Installation auf dem Pi gedacht, damit da Zeug ausgeführt wird, nicht damit man da entwickelt.
Aus irgendeinem Grund nur ARM32?
Ja,
Hardfloat.
64 kommt noch.
Aber das ist ja noch nicht mal ARM64, also ARM64, sondern die 32 Hardfloat-Variante, die quasi Arschloch.
Das reicht mir auch für Java.
Und die 64-Bit-Version ist geplant.
Okay, immerhin. Aber also was ist genau das Problem? Warum plant man so solche Sachen? Also macht man sich einfach?
Enterprise?
Ich schätze mal, also das ist dann ARMv8, das ist dann das, was du meinst, ja?
Ja, ja, genau.
Ja, ja,
Weil V7 ist quasi der reduzierte Satz von Befehlen, der halt auf Raspberry Pi 2 noch funktioniert.
Genau, und sie haben halt erstmal das JDK für 2 und 3 gebaut. Ich denke mal, diese Cross-Kompatibilität wird der Grund sein, weil sie erstmal das JDK in der Version rausbringen wollten, wo sie möglichst viele Geräte erreichen. Und jetzt bauen sie die
Raspberry
für den
Pi 2 mehr. Oder
so. Jetzt bauen sie die für den Raspberry 3 optimierte Version. Ja, frag das nicht. Die Einkaufsabteilungen haben ja vor 3 Jahren den Raspberry 2 3 gekauft.
Nee,
damit
vor 3 Jahren wurde die Anfrage gestellt. Jetzt ist die langsam durch. Jetzt ist Raspberry Pi 2 noch von eBay in Anzeigen bestellt worden. Für 350 Euro, was es nicht mehr gibt.
Ja, das Interessante ist, dass in der Distribution direkt OpenJFX mit paketiert ist.
Was war das nochmal?
Das ist die JavaFX-Variante, also die Open-Source-Variante von JavaFX. Und das ist aus 2 Punkten interessant. Zum einen war es so im JDK 7 und 8 war es immer ein mittelschwerer Krampf, das auf dem Raspberry Pi zum Laufen zu bringen. Und zum anderen hat Oracle angekündigt, JavaFX mit ab Version 11 nicht mehr mit dem JDK auszuliefern. Und dann ist gut zu sehen, dass es hier jetzt andere Firmen gibt, die JDKs zusammenschnüren, wo das OpenJFX schon direkt mitpaketiert ist. Jo. Und es ist noch eine Device.io API mitpaketiert, die dem Raspberry Pi insofern gerecht wird, als dass man dann direkt auf die GPIOs zugreifen kann und den I2C.
Ah, das ist eine ganz coole Sache. Dass man da quasi direkt drauf bitbangen kann mit Java.
Genau. Und dann kann man einfach die Programmiersprache, die man gerne hat oder einfach kann, und auch da benutzen.
Oder wo man die meisten Entwickler für hat.
Wo man Sensoren mit. Ja, dieses die meiste Entwickler-Argument, das ist vielleicht tatsächlich dann so ein Enterprise-Argument, was aber meiner Meinung nach.
Ja, ist ja
so
wohl super hält. Enterprise, ja. Also fucking Java auf Raspberry Pi. Ja. Also es gibt halt, ich weiß nicht. Ja, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Nee, ist aber super.
Es wird besser.
Beste Sache.
Also die
es wird,
die,
genau, das ist es. Es wird besser.
Es wird besser und das ist schön.
Kommen wir zum Lesefu.
Sind wir schon wieder durch, oder was?
Ja.
Oh, Mann, ey.
Ja, wir müssen hier zack, zack,
zack. Zack, zack, zack.
Ich habe doch keine Zeit.
Wir haben doch keine Zeit.
Ja, Lesefu. MySpace.
MySpace. Erinnert ihr euch an MySpace? Also, wir hatten ja jetzt schon dieses ICQ.
Ja, das waren die, die auf Windows als Server gesetzt haben. Mhm.
Was?
Ja, die haben Windows.
Ja, Altura, so, haben sie das immer noch?
Für ihre Infrastruktur.
Nee,
also, ich glaube, MySpace gibt es nicht mehr.
Ja, weil sie halt auf Windows Server gesetzt haben.
Nee. Aber
MySpace.com.
Es gibt's, glaube ich, noch. Hat jemand
doch,
gekauft?
Man kann
nicht
sich einloggen.
Ja, ja,
das
haben
sieht
sie
auch echt scheiße aus. Sieht ein bisschen. Oh, fuck.
Okay, wo ist jetzt der Lesefu dabei?
Deathpunk, das finde ich gut. Ich drücke mal drauf.
MySpace. Okay, wir tippen jetzt alle MySpace.com ein.
Genau.
Sind wir denn richtig?
Ja, ja, MySpace.com. Du musst den Artikel lesen, warum Deathpunk Get Lucky immer noch Song of the Summer ist.
Wenigstens haben die ein ordentliches SSL-Zertifikat.
Das ist korrekt. Und der will irgendwelchen Flash direkt starten oben. Do you want to allow Adobe Flash to run on this site?
Also bei mir nicht.
No way.
Don't allow.
Sehr gut.
Wahrscheinlich hat er gesehen, dass ich einen coolen Browser habe.
Jetzt erzähl uns doch mal, was mit MySpace los ist.
Erzähl doch mal von MySpace.
Und zwar ist das so ein kleiner Artikel, in dem es darum geht, ob der Typ, der damals MySpace, der hat es ja verkauft. Also das MySpace, was es jetzt noch gibt, ist ja irgendwie dreimal verkauft und wieder aufgekauft worden und ist eben noch so. Existiert zwar irgendwie noch, aber ist halt nichts mehr. Und der Typ, der das verkauft hat, der fliegt jetzt so ein bisschen um die Welt und macht Fotos und genießt sein Leben.
Und ist reich.
Ja.
Tom genau, und ist reich. Ja. Und Facebook mit Mark Zuckerberg und so, der muss jetzt irgendwie in diese Board-Meetings und
der muss noch arbeiten.
Muss irgendwie.
Ja. So wie es ist, ja.
Muss irgendwie.
Der eine muss nicht mehr arbeiten.
Genau, muss irgendwie von Kongress gehen und so. Und die Frage, die der Artikel hier so ein bisschen aufwirft, ist, ob der MySpace-Dude halt vielleicht nicht den besseren Deal gemacht hat. Weil.
Aber ich meine, Zuckerberg kann immer noch alle seine Aktien verkaufen und reich sein.
Ja, kann er, aber hätte er vielleicht mal einfach machen sollen.
Aber der MySpace-Dude kann sich nicht wieder bei MySpace, also, oder woanders einkaufen.
Ja, aber der hat
halt. Kann er schon machen.
Anders kann er sich schon einkaufen.
Aber der hat
halt. Halt nicht,
er hat ja genau.
Aber er hat nicht mehr so viele Möglichkeiten wie Zuckerberg.
Ja, aber der hat irgendwie so viel Geld verdient mit MySpace, dass er jetzt für den Rest des Lebens nichts mehr machen muss, außer das, was er will. Und seine Kinder müssen eigentlich nichts mehr machen, außer das, was sie wollen. Ich meine, was mehr willst du?
Ja, ist doch super.
Also, der hat halt genug Geld.
Das ja, klar, aber das, also dieses Argument ist ja quasi bei allen Leuten, die arbeiten, obwohl sie noch reich sind, ja. Das ist halt die Frage, warum machen die das? Und es gibt dann verschiedene Gründe des Ansporns, warum man noch zur Arbeit geht. Erstmal, zu Hause ist langweilig. Also, ja. Also als eine Möglichkeit, ja.
Ja, ja, aber wenn du so viel Geld hast, dann kannst du ja so wie der MySpace-Typ halt irgendwie um die Welt reisen und irgendwie Fotos machen, beispielsweise. Du kannst dir ja. Du musst ja nicht zu Hause sitzen mit viel Geld und dich langweilen.
Ja, du kannst auch Drogen nehmen, so wie die ganzen quasi die ganzen Musiker und so, die auch steinreich sind und machen trotzdem weiter. Und die Frage ist, warum machen die das? Und die Antwort ist,
falls sie
zu langweilig war.
Nee, weil vielleicht stehen die ja drauf. Vielleicht stehen die auf diesen Nervenkitzel, diese Anspannung, die du halt nur bei der Arbeit hast, wenn du CEO bist von einer großen Firma. Und das, der Zuckerberg kann schon so ein Typ sein.
Also, genau. Vielleicht.
Also genau. Und es gibt natürlich auch Leute, die es geil finden, dass sie jetzt einfach reich sind und einfach nur chillen jetzt. Und jeder kann quasi sich, also. Es gibt ja ein paar Leute, die durch dieses ganze Dotcom-Zeug und so dieses Web3.0-Zeugs und sowas alle reich geworden sind. Und ob die jetzt weitermachen oder ob die jetzt aufhören und einfach reich sind, ist ja jedem selbst überlassen.
Genau.
Die einen machen so, die anderen machen
richtig.
So.
Richtig. Und wir machen halt Podcast.
Zuckerberg kann auch einfach sagen, kein Geld. Leck mich.
Also außer natürlich diese
Das stimmt absolut nicht, ne? An dieser Stelle vielleicht mal ein großes Danke an alle Patreon-Spenden und LiberaPay und wo auch sonst uns Leute immer Geld
und
spenden.
Und natürlich auch Direktspenden an den Ingo.
Genau.
Ja.
Anbieter. Vielen Dank.
Wunderbar, ihr seid die Besten. Ich wollte das quasi nur als Vorlage geben, dass wir hier das nochmal ansprechen können, weil wir es davor ja auch im Chat hatten.
Ja, vielen Dank.
An alle hier Hörer. Mal allen Hörern,
die
vielen Dank.
Besten Hörer der Welt.
Rontalst.
Okay, dann könnt ihr euch das durchlesen, wie der MySpace Tom das macht.
Genau, ob er, also dass er einfach reich ist und dass Reichsein vielleicht eine ganz coole Sache ist.
Genau,
das ich meine.
Dass man sich nicht um den Scheiß
kümmern muss. Danke, Captain Obvious. Being rich is cool.
Gut, Fahrradsharing.
Genau, ich habe einen Artikel über The Disgraceful Dockerless Drama. Und zwar geht es in dem Artikel darum, dass jetzt quasi eine neue Revolution ansteht, nämlich die mobile, wie heißt es, City Mobilität, wie heißt es, neue Art der Fortbewegung in Städten. Und hier ist es ja so, es war eine relativ lange Zeit so, das Auto ist quasi das einzige Sinn, mit dem man sich halbwegs schnell in der Stadt fortbewegen kann und natürlich Nahverkehr. So, es gibt quasi diese zwei Sachen. Zusätzlich kommt jetzt speziell in Städten wie San Francisco diese Bike-Sharing-Sachen dazu. Wie heißt es? Ja, genau. Bike-Sharing. Und jetzt nicht nur, dass du Bike-Sharing quasi von einer Station zur anderen machen kannst, sondern dass du dein Fahrrad irgendwo abstellen kannst. Das ist relativ neu in den USA, beziehungsweise da schon ein bisschen länger. Hier in Berlin ganz konkret gibt es das jetzt auch schon öfter, dass du quasi ein Fahrrad...
Gibt es das doch auch. Oh, ich weiß nicht, ob du es überall hinstellen kannst. Doch. Aber
und das ist ein bisschen problematisch, quasi, wenn du das überall abstellen kannst. Das ist natürlich auch cool. Also in Berlin ist das relativ krass. Also da merkt man das schon, speziell wenn du in der Innenstadt bist, dass quasi überall diese Fahrräder stehen von verschiedenen Providern. Die Sache ist halt, dass sich Leute darüber aufregen, dass es quasi scheiße ist und nervig. Und ja, die
Leute sollen sich über andere Sachen aufregen.
Ja, naja, die vergessen quasi, dass für Autos
viel mehr Platz
getroffen. Natürlich, die Infrastruktur früher geschaffen wurde und jetzt quasi für diese neue Art der Fortbewegung halt noch keine Infrastruktur da ist, weil niemand daran gedacht
hat. Wir haben jetzt 70 Jahre lang nur Straßen gebaut, jetzt sind die anderen mal dran.
Tja, das genau, das ist genau das, worum es auch in dem Artikel geht. Der beschreibt genau dieses Problem, dass quasi dieses Straßenbauen eine coole Sache war, aber jetzt muss man halt quasi mal auch an Alternativen denken, die sich gerade auch etablieren. Und speziell jetzt auch elektrisch unterstützte Fahrräder und Roller und sowas, was jetzt wohl in San Francisco relativ cool ist. Und was man.
Gibt es in Stuttgart auch?
Elektroroller?
Ja.
Aber nicht, dass du die irgendwo hinstellen kannst. Doch. Nee, nicht die Elektroroller für die Straße, sondern Elektroroller für die Scooter.
Ah.
Und das ist schon echt super nice, weil, also ich habe. Wie gesagt, mir so einen Timer irgendwann mal angeschafft. Und es ist schon echt super Spaß damit auch zu fahren, ja. Weil du auch relativ schnell bist. Abgesehen von der richtigen Lage und so.
Ich wollte gerade sagen,
nur
das
in meinem,
Deutschland nicht so einfach.
Auf der, nee, natürlich in meinem privaten Grundstück.
Dein Wohnzimmer.
In meinem Wohnzimmer hin und zurück. genau. Aber in den USA ist es ein bisschen entspannter. Und da gibt es quasi ein paar Firmen, die da relativ viel Geld für bekommen haben, um jetzt das mal zu kickstarten. Und die Leute finden es richtig geil. Das Problem ist quasi, dass die Städte davon von dieser neuen Art der Fortbewegung vollkommen bereut sind und jetzt sich natürlich die Leute darüber aufreden, dass diese Teile überall rumstehen. Und das ist natürlich Quatsch. Ja, also es ist.
Ja, Leute regen sich auf.
Naja, das Problem ist quasi, wenn die laut genug sind, dann hat man sowas wie die AfD. Ja,
ja, dann müssen wir halt laut genug dagegen.
Genau, dann müssen wir laut genug dagegen sein. Und dafür sind wir in diesem Podcast.
Ja, gut. Seid lauter für Fahrradfahrer und alternative Fortbewegungsmittel, weil nur Autofahren ist doof.
Nur Autofahren sackt.
Genau. Nimmt zu viel Platz weg und man steht nur im Stau.
Richtig.
Okay.
Speziell in Stuttgart.
Dann,
genau, und da geht es in dem Artikel darum, genau, nachdem du mich gehijackt hast.
Ich jetzt?
Ja, du.
Die Leute sollen selber lesen.
Genau, Leute sollen selber lesen. Das ist ein ganz guter Artikel, der, wie gesagt, die Probleme so ein bisschen anspricht. Schöne Sache.
Gut. JS Framework.
Ja, die haben ein verdammt hartes Leben. Ich picke.
Ja, gut, weiter.
Ich kriege im Lesefu einen Artikel von Stack Overflow.
War es gerade in?
Jetzt gerade?
Brutal.
Das ist schwer zu sagen. Das ist so hart.
Da haben wir ein hartes Leben.
Das ist einfach brutal, dieser Lebenszyklus. Nein, ist ein Stack Overflow-Aufbereitung anhand ihrer Klickdaten darüber, wie so der Lebenszyklus von JavaScript-Frameworks zu sein scheint. Schnelles Aufpoppen, langsames Ableben, weil die Entwickler sich dann schon wieder mit den nächsten Themen beschäftigen. Wenn man sich in dem Ökosystem bewegt, ist es auf jeden Fall ein interessantes Artikelchen zum Lesen, und wenn man sich nur aus der Ferne beschäftigen will, ist es was, wo man noch besser über JavaScript lachen kann oder einfach ein bisschen mehr Kontext oder sagen wir mal Framework-Namen aufgreifen kann und wie es dem so geht und in welcher Zeit.
Kann man mal wieder was in den Raum werfen, zum Beispiel Vue.js.
Ja,
sehr schön.
Gut, lest euch das durch. So, Mimimi, Autoscheiße.
Jetzt, warte doch jetzt hier. Willst du Schluss machen oder was?
Ja, da, ich muss hier noch 15 Minuten damit gehen.
Ach Gott, Ingo. Kommst hier so spät? Gehst schon wieder so früh oder was?
Lag an dir, dass es so lange gedauert hat.
Ich? Wer hat denn hier in der Mitte sein Audio verloren?
Audio ist scheiße, habe ich gehört.
Jedenfalls, ja. Weiß ich auch nicht, was ich sagen wollte.
Genau.
Machen wir weiter jetzt hier. Okay. Boxy Jump.
Ja, kommen wir.
Achso, Mimi haben wir übersprungen, weil Audio ist scheiße.
Ja, nee, Audio ist scheiße, habe ich doch gerade gesagt.
Okay, alles klar. Haben wir da immer drüber geredet? Alles klar.
Genau,
läuft.
Audio ist scheiße.
Mehrfach diese Sendung.
Audio ist scheiße.
Ja. Proxy Jump.
Proxy Jump. Genau. Ihr kennt ja bestimmt dieses Proxy Command noch, wo man dann irgendwie so mit Netcat sich über, wenn man so SSH über mehrere Hosts, so eine SSH-Verbindung über mehrere Hosts aufbaut, dann hat man früher das so mit diesem Proxy-Command und mit Netcat sich irgendwie zusammengefrickelt, und dann hat man da am einen Ort halt den
SSH-W war es, glaube ich, und dann musste der
dann hat man irgendwie halt das den Stream im Prinzip vom einen Ort in den anderen Ort wieder reingepiped, so mehr oder weniger. Und offensichtlich gibt's schon ein bisschen länger, seit der OpenSSH-Version 7.3 jetzt einfach ein Proxy-Jump-Command, beispielsweise SSH-J, und dann gibst du einfach deinen Jump-Host an und dann gibst du deinen Internal-Host an und fertig. Das ist ganz cool. Und ich brauchte das eigentlich die ganze Zeit und ich wusste nicht, dass das geht, dass sie das eingebaut haben. Aber das finde ich sehr gut, weil ich benutze das echt immer.
Also vorher war es SSH, also du sagst Proxy-Command, SSH, der Hostname und dann minus groß W, Prozent H, Doppelpunkt Prozent P.
Ja, genau. Und den ganzen
kann sich ja niemand merken.
Genau, kannst du dir jetzt sparen. Du machst jetzt einfach nur noch minus J, gibst dein External Host an und dann dein Internal und fertig.
Beste
und das
Sache.
Geht auch, Proxy Jump geht auch für beispielsweise SCP. Ich habe da so einen kleinen Artikel verlinkt,
du kannst halt,
der das erklärt.
SSH Options mit angeben.
Genau. Kannst du fast überall, wo du SSH Options mitgeben, also auch, ich nehme an, für Git und so, geht das halt auch, weil das halt auch einfach nur SSH.
Oder du machst es halt in eine SSH-Config rein, was immer viel cooler ist.
Genau. Das kann man sich jetzt aber halt alles zusammenkrebeln. Finde ich sehr gut. SSH
wunderbar.
For the win.
Wunderbar. Okay.
Lattich, Coffee Stains.
Genau. Ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Also wenn ihr Coffee Stains auf euren Dissertationen oder so haben wollt, gibt es dann ein LaTeX-Paket dazu, könnt ihr euch installieren. Dann habt ihr
LaTeX, Mann. Hey, Latex. Oh, also ich meine,
können das einfach nicht.
Wenn du da Konsistenz brauchst, ja. Okay. Quatsch.
Okay. Dann, ich musste letztens einen MS Project File aufmachen und habe geguckt, welche Open Source Software. Ja, nicht fragen. Einfach nicht.
Okay.
Nee. Ich musste es aufmachen und.
Mein Beileid.
Ja, genau. Danke. Danke. Ich, viele stöhnen jetzt wahrscheinlich. Ja. Und ich habe Project Libre gefunden. Ist irgendwie von Open Project oder so, ein Fork. Project Libre, das ist eine komische Java-Software. Es gibt ja auch so ein Online-Ding davon, kann man irgendwie.
Ich finde es ja echt super dreist, das Project Libre, dass du dafür bezahlen musst. Also ich meine, what the fuck.
Du musst dafür ja nicht bezahlen.
Ja, ja, schon klar, aber ja, what the fuck.
Ja, aber naja, Leute wollen halt Geld verdienen.
Aber dann dürfen sich Project Libre nennen, dann sollen dich halt nicht anlügen, ja?
Es ist ja, wenn du diese, nur wenn du
diese Cloud-Variante nimmst. Du hast einfach Project Libre, wofür du nicht bezahlst, und Project Paid, wofür du dann bezahlen musst. So einfach, ja. Aber nicht hier diesen
das ist Project Libre Cloud. Quatsch. Für die Project Libre Cloud musst du bezahlen.
Project Cloud, genau.
Wenn du das einfach nur runterlädst. Also es gibt das auch zum, also es gibt einmal diese Cloud-Version, die du hier bezahlen sollst, und einmal lädst du das ganz normal Libre runter und kannst es halt einfach verwenden. Ist eine komische Java-Software. Aber die kann dir dieses MS-Project-File anzeigen. Und
dann ist fertig.
Ja, mehr brauchte ich auch nicht. Ich musste halt wissen, wie die ihr Projekt aufgebaut haben.
Kannst hier modern.ie und dann irgendwie den.
Und das war halt dann die,
anziehen, ist wahrscheinlich
die Möglichkeit, wie man das aufmachen konnte. Es gibt auch noch Gantt Project, aber da musst du es irgendwie importieren und das ist mir abgestürzt und Project Libre hat funktioniert. Und falls ihr mal in die Bedrohung kommt und auch so ein MS Project Dings aufmachen müsst, dann Project Libre geht. Ja, das ist mein Pick.
Wunderbar.
Cool stuff.
Chaos Monkey.
Chaos Monkeys. Genau, das ist so ein Netflix-Ding. Und der erste Satz im Readme ist, Chaos Monkey randomly terminates virtual machine instances and containers that run inside of your production environment. Und
hast
genau
du
das macht
gebraucht,
es halt.
Oder
ich habe das nicht gebraucht, aber ich finde die Idee sehr geil. Und die Aussage.
Ich glaub, wir haben darüber schon mal geredet.
Haben wir schon?
2 Jahre.
Über Chaos Monkey an und für sich, über die Strategie. Ja.
Ach so, das kann.
Das kann sein. Auf jeden Fall finde ich das, halt eigentlich genau der richtige Ansatz, weil ist halt Software, wird halt irgendwann früher oder später kaputt gehen, und wenn du den Kram halt irgendwie so baust, dass damit klarkommt, dass was kaputt geht, dann ist es halt besser, als wenn es dann kaputt geht und nichts mehr geht.
Ja. Also nächster Ansatz ist es einfach bei Cloud at Cost zu versuchen zu hosten. Und dann ist quasi auch die ganze Zeit kaputt. Kannst auch direkt 10 virtuelle Maschinen klingen, es sind alle immer kaputt. Das ist quasi Worst-Case-Szenario. Und wenn deine Applikation drauf noch läuft, ja. Dann hast du es geschafft. Dann ist quasi Einstellungstest bestanden.
Ja, cool, da kann ich direkt noch was aus der Java-Welt beisteuern. Es gibt für Spring Boot gibt es ein Chaos Monkey Plugin, das dann hingeht und die Spring Boot App scannt anhand der Annotationen, die da so drin rumfliegen, Controller, Repository, Service, REST Controllers, und die mit verschiedenen Assaults beschießt, also so ein Latency Assault, Exception Assault, auch die App einfach mal abschießen, Kill Assault. Ja, und dann kann man daran einfach mal schauen, wie sich die eigene Applikation bei unerwartetem Verhalten so verhält. Das Ganze ist ganz angenehm zu benutzen, weil es ein Plugin ein Profil einfügt in die Applikation, und der Chaos Monkey ist nur dann aktiv, wenn man dieses Profil aktiviert, was man natürlich nicht in Production tun sollte.
Natürlich nicht.
Warum vertraust du der Software nicht, die du geschrieben hast?
Ach so, nachdem man sich natürlich sicher ist, dass die Chaos Monkey safe ist, dann kann man es auch im Production aktivieren. Könnte für ein bisschen ungewollte Last auf dem Server sorgen, aber gut.
Musst du alles abkönnen.
Ja.
Okay, coole Sache. Was haben wir hier? Conserve the sound.
Ah, genau, das ist so ein irgendwie, von wem ist denn das? Von der Film- und Medienstiftung NRW. Und was sie gemacht haben, ich finde es eigentlich ganz geil, ist so, sie haben sich Sounds von Ding genommen, die halt vermutlich nicht mehr, die man halt nicht mehr so unbedingt zu Hause hat oder vermutlich nicht mehr lange zu Hause hat. So irgendwelche alte Kameras, Projektor, halt alles so alter Kram, und dann haben sie so ein kleines MP3-File oder so dazu. so ein Foto und halt irgendwie sieht man dann, was es ist. Halt so alte Dinge und dann kann man da draufklicken, dann hat man so einen Sound.
Die Fensterkurbel von einem Opel Astra F.
Genau, alles.
Ganz wichtig.
Alles halt so Kram. Genau.
Aber in einer schicken Website. Also.
Genau, sieht schick aus, finde ich sehr geil gemacht. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wozu man das braucht, aber.
Cool, und das aus meinem Heimatbundesland. Ich bin beeindruckt.
Wunderbar.
Ich finde das auf jeden Fall gut.
Gibt es auch einen Sound von der City Map aus irgendeinem Grund? Ich verstehe nicht genau.
Also so Papierkraschel.
Raschelt das anders als anderes Papier? Das kann man dann herausfinden.
Ja, genau. Das kannst du dir jetzt anhören.
Geil.
So. Idea.
Das kann. Das ist schön.
Hast du was Schönes gefunden?
Ja, ich habe gerade auf das Idea geklickt. Das kenne ich noch nicht.
Genau.
So, wer hat. Ja, genau. Erzähl mal.
Ja, genau. Das ist so ein. Idea ist so angelehnt an IKEA. Und was er da gemacht hat, ich glaube, es ist ein Typ, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da haben sie halt so beispielsweise das Quicksort lustig, ja. Als yeah. IKEA-Anleitung im Prinzip cool. aufgemalt. Und da kann man dann so, es gibt noch nicht so super viele, aber es gibt schon so ein paar. Und die Idee ist so halt genauso Algorithmen und solche ohne Dinge halt so in IKEA-Style, so, was ist das, ein A4 oder so, aufzumalen und zu beschreiben, wie das funktioniert, ja, ohne Text. Text. Genau.
Ja, das ist schon echt super.
Oder fast ohne Text, halt nur so, vielleicht so mit kleinen Wort drauf oder so. Und ja, ich finde das sehr gut. Also, und dann halt auch mit den Titeln, mit diesen schwedischen Namen, ja. Die alle so ein bisschen komisch klingen.
Sobald es ein Ö hat, ist quasi schwedisch, oder?
Ich weiß es nicht so genau.
Wahrscheinlich.
Dieses komische A mit dem Kringel oben drauf und so.
Ja, das Kringel A, ja.
Genau. Ist jedenfalls sehr lustig. Da hat so ein paar Dinge drauf, also wenn ihr beispielsweise mal Merge-Sort verstehen wollt und das irgendwie einfach erklären müsst, hat es da super Grafiken. Und ist, glaube ich, alles irgendwie Creative Commons.
Ja, und um unsere Nähe zur Open Source Software nochmal zu betonen, passt das auch wunderbar, weil alle SVG-Files von denen wurden mit Inkscape erstellt.
Wunderbar. Sehr gut.
Ein Traum.
Sehr gut.
Ja. Okay. Next Pick ist meiner, und zwar ein React UI Toolkit. Blueprint nennt sich das. Wer die Schnauze voll hat von Bootstrap und das alles gleich aussieht, Blueprint kommt recht erfrischend daher.
Kannst dann anders gleich aussehen.
Ja, genau.
Okay, nice. Okay. Schön.
Genau, schaut es euch an. Der Ingo will Schluss machen, deswegen.
Und ja, der Ingo, echt, der macht hier so einen Zeit. Stress, ja.
Burn, baby, burn.
Okay, erzähl mal von Burn.
Ich will aber noch, können wir nicht noch kurz über dieses Blueprint, da steht ja, was von Plantier Technologies und das war doch diese komische US-Firma, die irgendwie alle komischen Software für die NSA baut und so und
die
evil
müssen
sind
gut sein.
Und so.
Das heißt, die haben Style,
nicht?
Ja.
Ja, aber die sind, glaube ich, ziemlich evil.
Die mag sein, dass sie in Verruf geraten sind, aber dieses Widget-Set ist echt umfassend und echt gut. Und eine ordentliche Doku haben sie.
Und NSA Backdoor eingebaut.
Ja. Na gut.
Läuft bei denen.
Es ist Open Source. Echt?
Es ist Open Source, kann man einfach nachgucken.
Guck doch mal nach, ob der Backdoor drin ist.
In jeder fucking meiner Version, die du geupdatest, kannst du mal nachgucken, ob der Backdoor drin ist.
Ja, nein, man macht natürlich, man zieht sich das schön alles lokal und keine Auto-Updates, um Gottes Willen.
Genau, machst
du erstmal
Code-Review, schön alle 5000 JavaScript-Files schön durchschauen, dann schauen, ob irgendwelche External Dependencies dabei sind, alles durchschauen,
ja.
Am Ende.
Jedes Library-Update erstmal dreimal in Wochen, die da weg sind.
Drei? Was bist du denn, was für eine Firma bist du denn? Viel zu schnell.
Wie langsam lest ihr denn? Oder was glauben euch eure Kunden, wie langsam ihr lest?
500 Stunden. Das ist der Wert.
Wow. Okay. Eieiei. Ich gehe mal zum nächsten
Ingo
Pick. Das verkauft sich jetzt nicht.
Der Ingo muss gleich ab. Der muss gleich wegrennen. Jetzt machen wir schneller weiter.
Dann noch einen kleinen Pick.
4 Minuten.
Zwar, wir wollen ja immer, dass ihr alle Backups. Und es ist eine nette Backup-Kombination, über die ich mich neulich wieder gefreut habe. Geht allerdings für den Mac. Und zwar das Brennprogramm kostenlos Open Source Burn. In Kombination mit einem externen Gehäuse, was man mit USB an den Mac stöpseln kann, und in diesem externen Gehäuse, da hat man dann Blu-ray-Brenner drin und dann kann man
Hast du schon mal nachgedacht, dass du eine externe Festplatte hattest, auch hernehmen können?
25 Gig auf einmal brennen. Nein, ich möchte das Zeug ja brennen, weil es soll ja hart gebackupt sein.
Warum?
Ich glaube, dieses Problem können wir heute nicht mehr lösen.
Gut, schön haben wir drüber geredet.
Gut,
ja,
dann.
Und ja, genau, du kannst die ganzen Sachen kaufen und fertig. Beste Sache. Vielen Dank fürs Zuhören. Ingo muss noch seinen Spruch machen und dann zur Bahn rennen.
Ja, so in der Art, genau. Ja, sorry, dass das jetzt ein bisschen schneller
war. Lasst euch nicht überwachen oder so, was auch immer.
Das ist auch sehr wichtig, aber eigentlich heißt es, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Genau.
Dann tschüss.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Was war unser damals? Lasst euch nicht überwachen, habt eine gute Zeit. Fand ich eigentlich besser.
Lasst euch nicht überwachen, ist auch gut, ja. Macht immer eure Backups.
Verschlüsselt eure Backups.
Auf jeden Fall.
Verschlüsselt
und
eure Backups. Auch Blu-rays. Ja. Oder das der Mutti geben und sagen, hier ist wichtig. Bitte einmal zu
Passwort
den...
Passwort in den Safe legen.
Einfach zu den Familienfotos dazulegen, weil da kommt es nie weg, ja. Das Ding. Das findest du in 100 Jahren noch. Ob du weißt, wozu das gehört, ist ja eine andere Frage. Ob es die Technologie noch gibt, ist eine andere Sache, aber die Familienfotos, die wird es da noch geben.
Jo.
Ja, wunderschön.
Sehr schön.
Ingo,
sehr schön.
Renn zur Bahn. Viel Spaß dir. Genau, lad die Files hoch.
Ciao.
Bye, bye. Ciao, ciao.